Seit 2008 rennt er die rechte Bahn in dieser Liga hoch und runter, hat mehr als 2000 Tore gemacht, ist Top 10 der ewigen Liquimoli HBL Torschützenliste, war Torschützenkönig 10 Jahre in Magdeburg, dort ist er Pokalsieger geworden und inzwischen spielt er für die HSG Nordhorn-Lingen. Wir haben ein echtes HBL-Urgestein heute zu Gast. Robert Weber, der erste Österreicher, der am Start ist hier bei Hand aufs Herz. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld und ich freue mich, dass die heutige Folge wieder von der DKB präsentiert wird, denn wir haben ja mal wieder einen MVP, den DKB-Spieler des Monats Oktober, und das ist, na klar, Robert Weber. Über die Auszeichnung wollen wir mit ihm reden. Er findet das cool, dass es diesen Handball-Performance-Index jetzt inzwischen gibt. Alles ein bisschen datenbasierter. Der ist da echt zugänglich für. Er erzählt uns, warum es inzwischen in Nordhorn so gut läuft und wie schwierig das erste Jahr war, wo Nordhorn ohne Corona ja mutmaßlich abgestiegen wäre. Er baut gerade ein Haus oder hat das getan in Nordhorn. Also ist inzwischen richtig heimisch. Wir schauen aber natürlich noch einmal ausführlich auf seine Magdeburger Zeit zurück. Warum war das dann am Ende bei der Trennung so schwierig, doch mit ein bisschen bösem Blut, und hat man sich inzwischen wieder verstanden? Was ist da eigentlich mit St. Gallen danach schiefgelaufen und warum ist er dann doch in Nordhorn gelandet, wo er sich jetzt so wohl fühlt? Über all das reden wir mit Robert Weber, natürlich aber auch über die WM-Absage von Patrick Winzek und ob Robert Weber sich ähnliche Gedanken macht. Und als ein ehemaliger Teamkollege von Robert Weber zu Wort kommt, da ist er sogar fast den Tränen nahe. Und außerdem kriegt ihr noch einen kleinen Einblick, wie der Robert Weber, der Familienmensch Robert Weber, so mit seinem Sohn umgeht. Erziehung hautnah hier im Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Folge 40 von Hand aufs Herz. So, das ist, glaube ich, die früheste Aufnahme von Hand aufs Herz, die es jemals gegeben hat. Also wenn ich ein bisschen indisponiert noch bin, müsst ihr mir das nachsehen. Schuld daran? Nein, das ist schon wieder böse gesagt. Robert Weber hat sich diese Zeit ausgesucht. Robert, ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Hey. Du hattest heute Morgen schon, das musst du erst nochmal fragen, du hast mir geschrieben, du hast eine Plank-Challenge gemacht heute um 8 in der Früh.
Ja, also ich war heute schon relativ aktiv. Ich habe seit 10 Tagen jeden zweiten Tag eine Plank-Challenge mit einem alten Kumpel aus Magdeburg, der sehr, sehr viel auch für Charity-Events und so macht und eben auch in der Pandemiezeit die Leute auch ein bisschen animieren will, sich zu bewegen. Mhm. Und da hat er mich eben gefragt, ob ich da Bock drauf habe, da mitzumachen. Und ja, jetzt mittlerweile sind wir bei 3 Minuten 15 angelangt und da er auch arbeitstätig ist, machen wir das meistens um 8 in der Früh, und ich musste eh zum Corona-Test in die Geschäftsstelle fahren und deswegen auch diesen frühen Termin heute.
Ach klar. Und das Planken ist ja so irgendwie quasi mit Körperspannung einfach da wie ein Brett da liegen, die Plank und das Halten, ne?
Genau, so lang wie es geht, und ja, soll wohl eine ganz gute Übung oder Ganzkörperübung sein. Mhm. Ja, und für Geübte ist das dann schon einfacher, sagen wir mal so. Ich mache das ja auch nicht jeden Tag, und jetzt sind wir bei 3:15 und das ist schon,
auch für... Da brennen schon die Muskeln dann, oder? Das klingt lange.
Ja, kommt langsam, und wir haben uns als Ziel gesetzt 4 Minuten, also habe ich selber noch nie so lange geschafft, und ja. Und haben jetzt auch schon Vorschläge unterbreiten lassen, falls wir das nicht schaffen, was wir dann zu tun hätten.
Und zwar?
Ja, da warten wir. Wir haben heute gerade vorhin diese 3 Minuten 15 noch geschafft. Ja. Auch schwer, muss ich zugeben, aber wir haben es gepackt und wir versuchen uns da gegenseitig zu motivieren, dass wir diese 4 Minuten eben schaffen. Und falls nicht, hat er eben in seiner Story, hat er eben Vorschläge dürfen oder werden angenommen, was wir zu tun haben.
Ja,
genau. Ja, und da warten wir jetzt drauf.
Ja. Wobei, du wiegst ja auch nichts, ne? Bei dir ist das Planken auch sicher leichter, als wenn man jetzt so eine Statur wie ich hat.
Nur, ich sehe zwar nach nichts aus, aber ich habe schon über 80 Kilo. Also das ist schon.
Kein Witz. Du hast wahrscheinlich so viel Muskelmasse, ne? Du hast über 80 Kilo, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Du siehst ja so klein und drahtig und beweglich immer aus auf dem Feld.
Ja, klein und kompakt.
Ja, genau. Genau. Ja, sag mal, wo sitzt du denn jetzt eigentlich gerade? Also wir wissen ja alle, es ist nach vielen Jahren inzwischen seit ja, jetzt 1,5 Jahren nicht mehr Magdeburg, sondern Nordhorn. Oder wohnst du in Nordhorn selber oder in Lingen oder wo wohnst du
Ja,
genau?
in Nordhorn direkt. Ich habe mir während unserer Kurzarbeiterzeit haben wir uns ein Häuschen hier gekauft, direkt in Nordhorn. Und das habe ich dann selbst ausgehöhlt im Endeffekt, komplett auf die Grundmauern zurückgesetzt. Und dann haben wir eben die Zeit genutzt, um das komplett unseren Vorstellungen irgendwie umzusetzen, umzubauen. Und ja, und da sitze ich jetzt aktuell in meinem Wohnzimmer, in dem Anbau, was wir auch dazu gebaut haben. Und ja, alle sind aus dem Haus, die Frau ist arbeiten, der Kleine in der Schule, der Hund läuft noch irgendwo herum, aber ansonsten hab ich Ruhe jetzt.
Aber krass, das ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe, mal so ein Haus zu bauen oder umzugestalten. Und das habt ihr mal eben so im Corona-Break gemacht.
Ja, das ging irgendwie komischerweise relativ schnell. Also wir mussten ja die Genehmigung für Anbau und das ganze Zeug einholen und da hatten wir vorerst so ein bisschen Sorge, weil eben der Lockdown war. Es war eigentlich alles dicht irgendwie, aber haben da relativ schnell die Genehmigung bekommen. Dann war, glaube ich, die Hausübergabe oder gekauft haben wir Mitte Mai und dann im Juni haben wir losgelegt mit dem kompletten Aushöhlen, Boden raus, Wände, Tapeten, alles raus. Ja, und das ging aber relativ rasch. Also ich glaube, in 2 Wochen war ich durch mit dem Ganzen.
Krass, und das hast du wirklich, also, aber da haben an manchen Stellen schon Handwerker geholfen, oder bist du da echt so fit, dass du das allermeiste selbst machen konntest?
Also rausreißen und so habe ich selber gemacht alles. Dann das Einbauen wieder, da haben natürlich die Handwerker, habe ich natürlich ein bisschen zugeguckt und ja, ich war relativ viel an der Baustelle, weil wir nichts zu tun hatten, sage ich jetzt mal so, und bin dann häufig von meinem alten Haus in der Innenstadt in Nordhorn dann hierher gejoggt. Das waren dann circa so 3,5, 4 Kilometer, haben mir das Ganze ein bisschen angeguckt und ja, und als dann das innen drin mehr oder weniger fertig war, habe ich dann mit einem Kumpel angefangen, den Garten zu bauen. Und da habe ich dann Tatsache mitgeholfen.
Krass, okay, Respekt, das ist ja echt, aber ist ja auch witzig, ne? Hier, die ganze Handballwelt kämpft uns ums Überleben und du kaufst dir in der Corona-Krise ein Haus. Du musst ja
Ja, das.
gut vorgesorgt haben in den letzten
Ja, nee, also du, wie sagt man, die Zinsen sind niedrig. Zinsen sind niedrig und nee, wir wussten ja auch, dass wir länger hier bleiben wollen und es war der richtige Zeitpunkt. Und wie gesagt, wir wollten nicht länger zur Miete leben und hatten uns, wie gesagt, die Pandemie kam jetzt irgendwie dazwischen. Wir haben uns schon seit November, da habe ich ja meinen Vertrag vorzeitig verlängert gehabt und haben uns da schon umgesehen und hatten auch schon im Dezember das Haus gefunden eigentlich, aber es wurde uns dann vor der Nase weggeschnappt. Und dann irgendwie zufällig kam das doch nicht zum Abschluss und dann haben wir doch wieder das Haus dann bekommen und dann ein bisschen günstiger auch, muss ich zugeben.
Krass,
Na,
okay.
das war dann hin und her. Also das war jetzt nicht Pandemie und ich weiß, Leute oder viele Menschen haben da zu knabbern und hin und her wegen der Pandemie. Aber wie gesagt, wir haben da schon frühzeitig uns drum gekümmert eben. Ja, und das war ein blöder
Nee,
Zufall.
völlig, völlig klar. Das habe ich auch mehr als Spaß gemacht. Man kann ja nicht seinen ganzen Lebensplan auf Eis legen, sondern ist ja sogar gut, wenn trotzdem was weitergeht und Corona nicht alles stilllegt. Aber das wäre die logische nächste Frage. Ich meine, so ein Haus zu kaufen und dann, so wie du es sagst, auch selber da Hand anzulegen, das umzugestalten, das spricht ja schon dafür, dass du vorhast, noch deutlich länger in Nordhorn zu leben.
Ja, also Pläne kann man im Handballbereich sowieso nicht schmieden. Das klingt blöd, wie es ist. Ich bin vertraglich hier natürlich bis, glaube ich, 22 plus Option auf ein weiteres gebunden. Ja, mein Sohn ist jetzt in die erste Klasse gekommen. Also wir haben natürlich auch drüber gesprochen, was, wie, wo, wenn. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich hier pudelwohl. Die Familie fühlt sich sehr wohl. Es ist ein sehr toller Club hier. der, sagen wir mal so, am Anfang wieder ist, um Richtung oder sehr professionell zu werden, aber das dauert halt alles seine Zeit und da habe ich mich damals schon zu Magdeburger Zeiten für ausgesprochen, bei solchen Projekten mithelfen zu wollen. Und ich hoffe, wie gesagt, damals die Pandemie kam uns dazwischen, dass wir, ich sage jetzt mal so, Gott sei Dank nicht abgestiegen sind, nochmal die Chance bekommen haben in der ersten Liga. Und ich denke, momentan präsentieren wir uns sehr ordentlich. Und wenn wir so weiter daran arbeiten, können wir die Klasse auch natürlich halten. Und das war einfach meine Intention, zu einem Verein zu gehen, wo ich einfach mitwirken kann. Und das kann ich hier sehr gut. Die Leute hier sind mega freundlich. Das Umfeld ist super. Und ja, wir fühlen uns da sehr wohl. Und deswegen auch die Entscheidung, hier ein Haus zu kaufen. Immobilien sind immer ein gutes Investment. Und ja. Wie gesagt, was kommt in der Zukunft, weiß man nie, aber im Moment fühlen wir uns sehr, sehr wohl hier.
Ja, aber voll cool zu hören, dass ihr da so klare Schritte geht. Du hast jetzt schon angerissen. Vielleicht schauen wir dann erstmal noch auf die letzte Saison quasi zurück, bevor wir zur aktuellen kommen. Ja, das war ja schon, also es ist ja kurios. Ihr habt ja jetzt schon dreimal so viele Punkte geholt wie in der kompletten letzten Saison, auch wenn die nicht zu Ende gespielt wurde. Aber da waren es ja nur zwei Pünktchen, wenn ich richtig bin, in 26 oder
Vier.
27. Ah, vier waren
Vier.
es. Sorry,
Ja.
dann
Wir haben
habe ich
kurz vor
einen
Schluss
Sieg
haben wir noch die
unterschlagen.
Füchse geschlagen.
Ah, stimmt, ich erinnere
Ja.
mich, ja klar. Siehst du, ey, das sind alles so Sachen, das ist mir irgendwie durch Corona, hat es einem so den Kopf
Ja.
durch. Stimmt, ihr habt ja dann nochmal, aber kann man so sagen, es wäre mutmaßlich bei einem normalen Saisonendverlauf, weil ja auch Balingen und die Eulen, glaube ich, schon so Richtung 15 Punkte hatten, es wäre wahrscheinlich mit dem Klassenerhalt nichts mehr geworden, ne, wenn die Saison normal zu Ende gegangen wäre.
Wäre schwierig gewesen. Also wir hätten, glaube ich, kein Spiel mehr verlieren dürfen.
Ja,
Also
was?
rein rechnerisch waren wir nicht abgestiegen. Also hätten wir noch alles bis zum Ende gewonnen, dann wären wir oben geblieben. Also rein rechnerisch waren wir noch Erstligist, so blöd es klingt. Aber es war einfach auch, wie soll ich sagen, eine verdammt schwere Saison dieses Jahr, oder? Also auch so, es hat schon ganz schwer begonnen mit dem Ausfall von Heiner. Damals, dann kurz vor knapp, ich glaube 3 Tage vom ersten Spiel, wurde der neue Trainer installiert, der natürlich auch keine Zeit oder wenig Zeit hatte, mit uns zu arbeiten und seine Ideen da mit reinzubringen. Und das war, natürlich wurde da Gea da in kaltes Wasser geschmissen und wir haben da versucht, das Beste zu geben und hatten auch sehr, was ich so in Erinnerung habe, sehr viele gute Spiele, wo wir knapp dran waren, aber haben dann es nie geschafft, den Bock umzustoßen. Und das haben wir halt momentan, oder diese Saison sieht man, wir hatten viel, viel mehr Zeit mit dem neuen Coach. Wir haben wenig Veränderungen in der Mannschaft gehabt und ja, sieht man jetzt auch an den Ergebnissen. Also wir, denke ich, haben dann die Spiele, die wir gewonnen haben bisher, sehr dominant gewonnen. Und die anderen Spiele waren wir eigentlich größtenteils lange und nahe dran.
Ja. Und es ist ja schon, ja, war ja aus gesundheitlichen Gründen, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Dieser Trainerwechsel, das muss ja, das ist ja schon krass, oder? Also erstmal ist sowas immer einfach menschlich auch ganz, ganz bitter, wenn die Gesundheit da quasi einem total Steine in den Weg legt, aber ist ja für sie, euch als Mannschaft sicher auch nicht leicht gewesen.
Ah, das war, ja, wie gesagt, die meisten Spieler von hier, die kannten oder kennen Heiner schon ewig. Also es sind ja, ist ja hier, habe ich auch schon relativ früh hier kennengelernt, dass die Leute gesagt haben, ja, Spieler haben sich hier von Anfang an so wohl gefühlt, dass die gar nicht weg wollten. Und auch, wie gesagt, auch schon vor 10, 11, 12 Jahren wirklich so diese Weltklasse-Mannschaft haben sich einfach teilweise nicht abkaufen lassen für mehr Geld und wollten einfach hier bleiben. Und das Gefühl habe ich hier relativ schnell auch erfahren, muss ich zugeben. Und vor allem für neue Spiele. Ich bin damals neu gekommen, habe mit Heiner telefoniert. Der wollte mich oder hat mich hierher geholt. Habe mich da auch riesig drauf gefreut. Und mir tat es um Heiner sehr, sehr, sehr leid, weil er 10 Jahre für diesen Aufstieg geackert hat und dann eben so aus gesundheitlichen Gründen eigentlich zurücktreten musste. Ja, es tat mir halt sehr leid um seine Person und für die ganze Mannschaft, die, wie soll ich sagen, mit Heiner ein sehr innerliches Verhältnis haben. Und ja, jetzt ist er Gott sei Dank wieder zurück, natürlich in einer anderen Funktion, aber ist doch nahe bei der Mannschaft und ja, das hilft uns allen finde ich, sehr, sehr viel weiter.
Ja, das ist auch, also das Wichtigste ist, glaube ich, das gesund bleiben, ne? Und dass er dann wieder mitwirken kann, das ist ja für den Verein und für euch total geil. Kannst du mal ein bisschen erzählen, muss für dich ja auch ein harter Kulturschock dann gewesen sein. So Magdeburg, da ging es ja eher dann, naja, in den letzten Jahren, wo du dort gespielt hast, da ging es um DHB-Pokalsiege zum Beispiel, da ging es um Platz, naja, sagen wir mal 3 bis 5 so in die Richtung und dann auf einmal kommt man nach Nordhorn und verliert und verliert und verliert und verliert. Wie war das im letzten Jahr so? Wie war die Stimmung da so in der Mannschaft?
Ja, also ich wusste im Vorhinein, auf was ich mich einlasse. Also es war meine Intention, irgendwo hinzuwechseln. Klingt jetzt blöd, ich wollte jetzt nicht irgendwo zwischen Platz 12 und 8 spielen, weil da weißt du, okay, du bleibst eigentlich immer irgendwo mittendrin, sondern ich wusste, wenn ich zu der HSG komme, das war. Jedes Spiel wird ein Matchballspiel und das fand ich auch das Geile und das Interessante dabei, dass jedes Spiel, egal gegen welchen Gegner, ich meine jetzt ohne irgendwie respektlos zu sein, früher mit Magdeburg wusste man, keine Ahnung, wenn ein Aufsteiger in die Gätig Arena kommt, dann wird das zu, ich sage jetzt mal zu 90% gewinnst du die Partie, oder? Und hier ist es einfach
Hilft
so,
ja auch so ein Selbstverständnis, ne? Damit es dann
ja, auf
wirklich
jeden Fall.
passiert.
Ja, du brauchst auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so einen gewissen Grad an Arroganz, einfach zu sagen, als SC Magdeburg-Spieler oder wie sagt man, Anspruch, solche Spiele müssen gewonnen werden. Und bei uns jetzt bei der HSG gibt es keinen Muss, klingt blöd, da ist alles Big Points und das fand ich halt wieder so geil, wenn man jetzt, keine Ahnung, auch ein Aufsteiger, so wie wir jetzt in Essen oder in Coburg gewonnen haben, das haben wir gefeiert, also wir Weltmeister geworden sind. Und das fand ich halt so geil und das hat mich halt einfach auch dazu bewogen, hierher zu wechseln. Und ich wusste, jeder Sieg, auch wenn es wenige Siege sind, schweißen einfach zusammen. Und das war letztes Jahr schon so. Ich habe schon mit mehr gerechnet, muss ich zugeben. Und da so, also mit mehr Siegen, muss ich zugeben. Da war schon nach 6, 7 Spieltagen mit 0 Punkten auf dem Konto, war dann schon, ah, fuck, was mache ich hier? Irgendwie, das drückt schon auf die Stimmung, auch auf die eigene Stimmung. Und dann irgendwann mal nach dem, glaube ich, 10. Spieltag kam der erste Sieg. Das war wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, das war schon sehr cool, aber leider waren es halt dann am Ende zu wenige von diesen Erfolgserlebnissen. Und das war halt der Vorteil zu der jetzigen Saison. Wir haben jetzt 11 Spieltage hinter uns und haben da 3 Siege schon verbucht. Also das ist schon, lasst einen so leicht erleben.
Ja. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das macht Sport ja auch nicht leicht, ne? So, dass die Laune so hart von Ergebnissen eigentlich jeden Tag abhängt und auch irgendwie so dein ganzes Fortkommen, ne? Ist ja alles so brutal kurzlebig.
Ja, also verlieren macht definitiv keinen Spaß.
Ja, und letztes Jahr, ich weiß nicht, an was habt ihr euch dann noch hochgezogen, so, wenn man irgendwann absehen kann, also muss ja sagen, letztes Jahr war es Niveau im Abstiegskampf ja auch echt extrem hoch. Ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr, aber ich glaube, so die Klassenerhalte der Eulen waren ja so mit 13, 14 Punkten. Letztes Jahr zum Abbruch hatten die und Balingen schon mehr. Also da war es ja auch echt nicht leicht. Aber wenn man irgendwie sieht, die anderen rollen alle immer weiter weg und wir verlieren, verlieren, verlieren. Wie habt ihr euch da trotzdem noch irgendwie, also wie schafft man es nicht irgendwann zu sagen, ah, lass sein den Scheiß, das wird es ja nichts mehr.
Ja, es hat uns schon angekotzt. Also vor allem, wir hatten gute Ergebnisse, waren dann oftmals knapp dran. Und dann guckst du da so in der Statistik oder im Live-Tick und dann siehst du, ah, oh, die Eulen gewinnen zu Hause gegen Flensburg und so Sachen. Und denkst du, Scheiße, wieso kriegen wir das nicht gebacken? Wieso kriegen wir das nicht hin? Und irgendwie, ja, trotz diesen vielen Niederlagen ist man da einfach zusammengerückt als Team. Wie gesagt, hier, das ist ein eingeschworener Haufen, was hier zusammenspielt, schon über Jahre. Und ja, man hat sich da irgendwie nicht unterkriegen lassen. Und ja, dann war eben der Abbruch. Wir wussten, okay, eigentlich gehen wir runter im Endeffekt. Aber jetzt haben wir einfach gesagt, du, wir wollen die zweite Chance in der ersten Liga nutzen. Und jetzt hat man dann schon gemerkt, dann seitdem dann irgendwie wir wieder trainieren durften, dass jeder nochmal so ein bisschen extra Gas gegeben hat. Und ich finde es selber und ich kriege auch ganz viel Feedback von befreundeten Bundesligaspielern, die einfach auch sagen, ey, das sieht gut aus, was ihr hier macht. Das hat sich um einiges gesteigert zu letztem Jahr. Und wie gesagt, ich selber sehe das eben auch so und bin da auch guter Dinge, dass wir da lange mitspielen werden, dass wir die Klasse halten.
Ja. Ja, drei Siege schon eingefahren und was ist ja vielleicht ein bisschen, weil in der Endabrechnung der Tabelle ist es ja egal, aber ihr gewinnt in Coburg, ihr gewinnt in Essen, das ist ja immer schon mal so ein bisschen auswärts nicht leicht, aber vielleicht auch so ein bisschen die Pflicht, gerade gegen die Aufsteiger zu gewinnen. Und ich glaube, die Eulen waren zu Hause oder habt ihr die auch
Zu
auswärts?
Hause.
Die Eulen waren zu
Die haben wir
Hause,
zu
genau.
Hause.
Ja,
Ja.
so, das ist ja, was ist denn der, wie sagst du denn aus der internen Sicht, was ist denn anders als letztes Jahr?
Ja, wir hatten einfach mehr Zeit, uns vorzubereiten. Generell, wir haben ja fast 9 Wochen Vorbereitungsphase gehabt mit dem neuen Coach, der, wie ich finde, das sehr, sehr, sehr gut handelt mit dem ganzen Fitnessprogramm, mit Regenerationsprogramm, mit einfach didaktischen Einstellungen. Dann eben mit Heiner im Hintergrund, der natürlich auch ein bisschen mithilft, der das ganze System schon ganz gut kennt. Kubi kennt die HSG sowieso als aktiver Spieler noch hier gewesen. Also das ist so irgendwie, ja, jeder kennt jeden, jeder kennt den Verein, kennt die Stadt. Es gab wenig Einfluss von außen, der uns irgendwie gehindert hat, hart zu arbeiten. Wir hatten natürlich auch wenig Verletzungspech, muss man zugeben. Also wir hatten kaum Ausfälle. Wir konnten eigentlich die ganze Vorbereitung mit 16 oder teilweise 17, 18 Mann trainieren. Das war schon ganz cool, oder? Und ja, ich glaube, das war ein großer Vorteil zum letzten Jahr.
Wie war es denn für dich eigentlich so vom Training her? Also du hast schon erzählt, du hast ein Haus eingerissen sozusagen, da bleibt man sich ja fit, du bist da hingejoggt sonst. Aber wie hast denn du es eigentlich versucht in dieser Lockdown-Phase, wo man ja teilweise auch gar nicht trainieren durfte, eine Zeit lang dich fit zu halten?
Ja, ich habe dann ganz viel mit Eigenkörpergewicht. Ich habe jetzt auch kein Fitnessstudio hier zu Hause. Ich habe dann noch irgendwie die Möglichkeit gehabt, von einem Partner-Fitnessstudio irgendwelche Kettlebells auszuleihen. Kumpel von
Kettel,
mir.
was? Du.
Kettlebells, das sind diese komischen Dinger, wo man so herumschwingen kann.
Oh Gott, du redest hier mit einem total Unwissenden.
Ja, das sind wie Hanteln, nur halt in so Kugelform mit einem Griff dran.
Ah,
So.
okay. Und mit denen
So
macht
wie.
man dann so Stabi und Kraft und
Ja,
Gewichtsübungen,
die,
so?
genau, die kann man herumschmeißen und hin und her und die gibt es in jeglicher Gewichtsklasse und die konnte mir eben ausborgen und ein Kumpel von mir ist Fitnesscoach in München, mit dem ich mich früher schon mal zusammen gesetzt habe. Der hat mir dann auch ein, zwei Pläne gegeben, was halt ganz cool von zu Hause umsetzbar ist. Und ja, das habe ich halt dann ganz versucht, mich dran zu halten, weil für mich war da einfach das persönliche Ziel. Ich will jetzt auch nicht irgendwie da falsch irgendwas sagen, aber ich wollte einfach als Gewinner aus dieser Lockdown-Phase kommen. Einfach, dass ich topfit bin und ja, wie soll ich sagen? Ich denke, die Leistungen, was ich momentan erbringe, geben dem ganzen Trainingsprogramm, was ich in der Zeit oder in der Lockdown-Phase gemacht habe, recht. Und
Ja,
ja.
ja, ja. Da hast du schon perfekt angeschoben eigentlich, denn du hast ja wirklich abgeliefert ohne Ende und bist auch gleich mal schön DKB-Spieler des Monats geworden. Im Oktober war's. Ja, für dich, ich weiß, du hast ja so viel abgeräumt und du kennst das, Tore zu werfen, aber gefühlt oder so aus meiner Sicht, das als Nordhorn-Spieler zu schaffen, ist ja schon ein Wort, ne? Wo man jetzt nicht automatisch irgendwie ständig 10 Tempo-Gegenstöße pro Spiel hingelegt kriegt und so.
Nee, das stimmt wohl, ja. Ja, es ist ungewöhnlich, muss ich zugeben. Wie gesagt, ich habe auch selber so ein bisschen so ein Faible für Statistiken und so. Und wenn ich jetzt so die letzten 11 Spiele ein bisschen Revue passiere, es sind ja teilweise, wo mir mehr wert war, war die Quote. Also, weißt du, jeder kann 10 Tore werfen, wenn er 30 Mal aufs Tor bolzt. Und für mich war auch schon zur Magdeburg-Zeit und hin und her war einfach die Quote war mir wichtiger als die Tore selber. Und wenn ich jetzt einfach sehr, und ich möchte mich, obwohl meinem, wie soll ich sagen, fortgeschrittenen Alters, möchte mir, ja,
Jetzt übertreibst
ist
du aber.
ja, ne, ist ja als Handballer, bin ich ja kein Jungspund mehr. Will ich mich trotzdem immer weiterentwickeln und wie gesagt, wenn ich es kann, dann will ich noch bis über 40 Handball spielen, weil es einfach meine große Liebe ist und möchte mich da Schritt oder jede Woche einfach verbessern und wenn ich da einfach die Statistik sehe, sind die Quoten einfach, glaube ich, waren, wenn ich mich überhaupt erinnern kann, jemals so gut.
Okay. Also du fühlst dich, also auf dem Papier wie Form des Lebens, aber du fühlst dich auch so ein bisschen wie in der Form des Lebens.
Ja, also ich fühle mich schon natürlich so nach einem harten Spiel, wie jetzt gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag. Ja, ist Montag früh, ist dann schon wie ein 50-Jähriger. Aber dann muss ich zugeben, wenn ich dann auf die Platte wieder zum Training gehe oder sowas, dann kommt da noch der Teenager in mir raus und dann hüpfe ich wieder übers Feld wie so ein junges Reh. Also da fühle ich mich dann schon wieder jung geblieben. Und ja, das macht mir halt Mut und Motivation, einfach das ganze Hampelgeschehen noch aktiv ganz, ganz lange mitzugestalten.
Ja. Weißt du deine Quote gerade über die ganze Saison? Wie viel? Also es sind 84 Tore, was schon mal ein Wort ist. Weißt du, wie die Wurfquote bei allen Würfen zusammen ist?
Naja, nicht genau, aber ich glaube, so aktuell liegt die so. Ich weiß von meiner 7-Meter-Quote, die war mir ganz, ganz wichtig. Da bin ich über 80%, glaube ich, aktuell.
Das ist echt gut.
Und ich glaube, Gesamt ist auf 77 oder sowas.
Genau. Es sind
Ja.
76,4%. Das ist schon echt ein Wort. Also die 7 Meter schrauben das vielleicht ein bisschen nach oben. Da hat man normal die
Ja.
höchste Quote, aber ist ja trotzdem eine Riesenkonstanz. Wie ist das so ein Spiel wie gegen die Löwen? Ihr verliert das, aber du machst 12 Tore. Gemischte Gefühle dann danach?
Ja, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, mich natürlich freut es mich. Ich bin ein torgeiler Spieler. Ich glaube, das ist bekannt. Mich nervt es, wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo ich gar keine Würfe habe. Aber dann am Ende ist für mich schon der Teamerfolg das Allerwichtigste. Und wenn ich 16 Tore machen hätte können und wir hätten 2 Punkte geholt, wäre das natürlich der Jackpot gewesen. Aber hätten wir 2 Punkte geholt und ich hätte 0 Tore gemacht, wäre das genauso so geil gewesen für mich. Also da ist schon der Teamerfolg für mich im Vordergrund. Ja, mich nervt dann viel mehr so Sachen, wo ich dann blöde Würfe mache, wo mir dann die Quote auch kaputt machen, wo ich dann denke, ja, ich Idiot. Im Nachhinein, weißt du, wir analysieren oft, wir machen unglaublich viel Videostudium und dann sehe ich, ah, ich Trottel, da war eigentlich die ganze Seite frei, warum schieße ich dem jetzt einfach im Bauch oder sowas? Also das ärgert mich dann einfach auch selber und da möchte ich mich einfach peu à peu auch verbessern und auch einfach im Wurfrepertoire und in der Wurfentscheidung auch einfach nochmal steigern.
Okay, da bist du immer noch. Und das machst du vor allem mit Videostudium, oder wie gehst du
Ja,
ran? Ne?
also ich gucke mir natürlich die Spiele an. Ich gucke mir auch, ja, wir gucken selber auch als Mannschaft sehr, sehr viel Video. Also ich hatte noch nie irgendwo eine Mannschaft, wo wir so viel Video geguckt haben.
Okay.
Also das ist, also jeden Tag eine halbe Stunde bis Stunde, immer vorm Training. Das ist schon ungewöhnlich viel, muss ich sagen. Also das kannte ich so auch nicht. Aber ich wusste es und ich wurde vorgewarnt, damals unter Heiner. Wurde ich schon gewarnt, dass Heiner sehr, sehr viel Wert auf das legt.
Ja.
Und ja, habe mich trotzdem für die HSG entschieden.
Was kannst du da als Außen so mitnehmen? Weil ich meine, es ist ja sicher nicht alles relevant, also keine Ahnung, worauf der Mittelblock reagieren muss und sowas muss ja auch alles drin sein. Aber hörst du da die ganze Zeit zu oder hörst du dann auch nur hin, wenn du weißt, naja, das ist auf Außen gefragt oder dann wäre ein Einläufer passend, weil da macht die gegnerische Abwehr das? Oder wie beobachtet man von deiner Position aus so ein Videostudium?
Also ganz schlafen tue ich nicht. Ich bin da schon sehr interessiert. Vor allem, ich sage jetzt mal ehrlich, bei den Mannschaften, die ich jetzt weniger kenne. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, gegen Uwe Gensheimer oder gegen die Leute spiele, die selber schon 10, 12, 13, 15 Jahre da in der Bundesliga herumturnen, da kennt man, da weiß man um deren Stärken und um deren Schwächen auch Bescheid. Für mich ist, wo ich ganz intensiv aufpasse, ist, wenn wir die Spiele von uns selber analysieren am nächsten Tag, wo man dann die komplette Mannschaft, wo man sieht, okay, wir haben diese Abwehrfehler gemacht. Ich habe vielleicht da einen Einläufer verpennt oder irgendwie so. Oder ich hätte da zum Wurf gehen können oder hätte da mal so reinstechen können in die Abwehr oder sowas. Da bin ich dann sehr, wie soll ich sagen, aufmerksam. Und ja, das andere. Bin ich auch da? Nee, bin ich
Körperlich
schon auch.
anwesend, geistig so halb.
Ja, ich versuche schon, ja,
Nein, aber ganz
aufzu.
ehrlich, ich glaube, die Selektion ist da ja auch wichtig, ne? Weil wenn du versuchst, dir alles reinzuprügeln, auch wenn es für dich in deiner Arbeit eigentlich gar nicht wertvoll ist, da schaltet der Kopf ja irgendwann ab, ne? Und dann kommt irgendwie gar nichts mehr an.
Ja, ich muss jetzt nicht, ich werde nie in meinem Leben Innenblock spielen und ich muss jetzt nicht wissen, was Jim Gottfriedson da auf der Platte macht und wo und wo gefährlich. Ich weiß, wenn es Sondersituationen gibt, wo ich involviert bin, dann weiß ich sehr wohl, was ich zu tun habe oder versuche es mal zumindest zu wissen. Und ansonsten, wie gesagt, ich gucke selber, ich bin so Handball begeistert, ich gucke mir alle Spiele eigentlich an, wenn ich jetzt selber nicht spiele, also Donnerstagabend, Sonntag und so. Also das ist bei mir in der Familie fest eingeplant und da
Ach cool.
gucke ich da eigentlich so viel Spiele, wie es geht. Natürlich auch mein Ex-Verein gucke ich ganz gerne zu, was die da auf der Platte so aufführen und ja. Also wie gesagt, ich lebe in einer Handballfamilie, meine Frau hat selber gespielt, mein Sohn guckt mittlerweile gerne auch Handball mit. Also das ist bei uns Pflichtprogramm. Also wenn es irgendwo auf Sky läuft, dann ist im Hause Weber laufen die Spiele.
Ach, sehr geil. Okay, also du hängst, wenn du selber nicht spielst, jeden Donnerstag oder Sonntag vor Sky und guckst die Spiele. Und was guckst, also guckst du dann am ehesten den SCM oder guckst du Konferenz oder was guckst du?
Ja, Konferenz, muss ich zugeben, geht mir so ein bisschen zu schnell, weil der Handball doch schnelllebig ist und so schnell kann man gar nicht hin und her schalten, wie da Tore passieren teilweise. Also ich suche mir da meistens ein, zwei Spiele dann raus, wo ich dann selber hin und her seppe und vor allem, wenn es so ein Timeout geht, dann gucke ich halt zum anderen Spiel rüber. Ja, wie soll ich sagen, ich gucke mir schon ganz gerne den SC Magdeburg an und dann natürlich auch die Mannschaften, die mir selber halt sehr gut gefallen, von der Spielweise her, wie die Rhein-Neckar Löwen, finde ich mega. Ich finde, Flensburg spielt einen tollen Handball, auch THW. Macht immer Spaß zuzugucken. Also da ist dann natürlich auch immer die Frage, gegen wen sie spielen. Also so Highlight-Spiele Flensburg, Kiel oder die ganzen Top-Mannschaften untereinander, das macht mir dann schon sehr Spaß. Oder wie neulich, Berlin-Melsungen hat mir auch sehr Spaß gemacht. Weil ich gucke einfach Heine gerne zu.
Kann ja als Gegenspieler auch manchmal nervig sein, kann ich mir vor. Ich erinnere mich da
Ja.
an einen 7 Meter bei einem Duell Magdeburg gegen
Ah,
Berlin.
ich auch.
Ich weiß nicht,
Und
aber trotzdem, du kannst ihm trotzdem noch zugucken
ja.
und das feiern. Ja,
Ja,
ist cool.
ich mag den einfach. Ich mag die Art und Weise. Und ich weiß ja auch, auf dem Spielfeld kann man da vielleicht auch einfach anders sein wie privat. Und ich glaube, er lebt davon und ich finde das cool und ja. Und ich gucke da einfach auch gerne zu, wie er auch da, ich glaube, mit Herz und Leidenschaft einfach da im Kasten steht und versucht, das Ding zuzunageln. Und das finde ich einfach auch cool und das einfach auch konstant über mehrere Jahre. Und das können nicht viele. Und da muss ich schon den Hut davor ziehen.
Aber es ist witzig, du kennst ihn dann ja bestimmt auch ein Stück besser, ne? Weil ich habe von vielen so, nachdem er hier im Podcast zu Gast war, das war vor einem Monat so ungefähr, viele geschrieben: Ey, krass, ich dachte immer, der ist einfach nur völlig irre, weil was der da immer auf dem Feld aufführt, aber das ist ja ein total netter und cooler Typ so. Aber das war dir quasi schon vorher bewusst, logischerweise. Man kennt sich in der Liga wahrscheinlich irgendwann untereinander.
Ja, genau, man plaudert halt so und so. Und ich fand es auch ganz lästig. Irgendwie wurde das auch von den Medien oftmals so aufgebauscht, dieses Duell mit mir und Heine und das Ganze. Wie gesagt, der besagte 7 Meter, wo ich da nach der Sirene verwerfe, dann, keine Ahnung, 3 Monate später, wo ich 14-14 gegen ihn werfe. Und das wurde dann schon seit ich in der Liga bin, auch Österreich, Deutschland, Nationalmannschaft, immer irgendwie so aufgebauscht.
Aber das war auch, ey, ich habe dieses Bild noch vor Augen, wie er dann seine Kreisel dreht, wie so ein Irrer. Ich habe die 14-14 von dir vor Augen. Sowas müssen wir doch als Medien dann auch
Ja,
abfeiern. Das ist
ey,
ja eine geile
sowieso.
Geschichte.
Ja, sowieso. Ich finde das ja auch cool und ja, mega. Und deswegen fand ich es umso geiler, dass er bei meinem Abschied hatte er Tatsache, kam dann auf dem Videowürfel eine Message von Heino. Das fand ich ganz cool und das macht ihn halt auch mega sympathisch. Und deswegen mag ich den Typen einfach.
Und da dieser, ich will nicht zu lange in dieser Wunde bohren, aber dieser eine 7 Meter, weil ich war schon verwundert. Also er hält das Ding, es wäre, glaube ich, zum Ausgleich wäre es gewesen, oder? Oder
Ich bin mir nicht sicher, ob es zum Sieg oder
zum
zum
Sieg?
Ausgleich
Ja,
war.
jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Es war, glaube ich, irgendwie so 22, 23 oder eben 23, 23. Ist ja auch egal. Die Hand aufs Herz-Hörer können das nachgucken, wenn sie möchten. Ist auch witzig, ne? Dass man sowas dann gar nicht mehr weiß, obwohl das ja
Ja,
eigentlich
das.
relativ entscheidend ist. Aber
Ja, aber es ist.
es ging darum, einen Punkt auf jeden Fall zu gewinnen, ne?
Na.
Das ist ja klar. Ja, und er hält das Ding, er dreht völlig durch, dreht seine Pirouetten und du bleibst ja eigentlich relativ cool. Das habe ich mich wirklich damals schon gefragt, ob es da nicht in dir gebrodelt hat und du nicht ihm am liebsten eine, ich sage mal, mitgegeben hättest.
Nee, ja, du, es, ja, brodeln schon, aber ich bin es ja jetzt nicht gewohnt, aber man hat Misserfolge im Sport. Viel wichtiger ist dann halt wieder aufzustehen. Und ich hatte ja schon mal vor Jahren einen ganz bösen, entscheidenden 7 Meter verballert im Final Four, im Finale. Wo ich da ja, im Finale im 7-Meter-Werfen als einziger Schütze daneben geworfen habe. Und dann haben wir eben den Pokal nicht gewonnen. Und ja, ich glaube, das hat mich so, dieses Ereignis hat mich dann so ein bisschen geprägt, dass man, ja, ich denke, jeder, der über einen 7-Meter-Schützen schimpft, der verwirft, sollte sich da selber mal hinstellen. Und wie gesagt, hier in der Bundesliga gibt es ja mehrere Weltklasse-Torhüter und so einfach ist das dann doch nicht, an den Jungs vorbeizuwerfen. Und deswegen habe ich mir damals das irgendwie nahegelegt, dass, ja, das passiert, das kommt vor. Und ja, das waren so 2 7-Meter, die mir in Erinnerung bleiben, die ich verballert habe. Aber ja, nach dem ersten habe ich gelernt und ja. Und nach dem Spiel auch, als ich aus dem Fuchsbau verlassen habe, ist auch Heine gekommen und hat auf die Schulter geklopft und hey, Kopf hoch und hin und her. Also
Ach,
das war dann
cool.
nicht so, dass er nachher noch gekommen ist und immer noch seinen Finger gezeigt hat. Also da war dann schon alles ganz freundschaftlich und respektvoll.
Ja, so habe ich ihn auch kennengelernt. Ne? Auf der Platte treibt er einen in Wahnsinn, weil es ja auch gut für seinen Job ist, so, wenn er im Kopf vom Schützen ist, aber neben dem Feld halt ein total geiler Typ. Ich weiß nicht, ist das eigentlich beim. Also, ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Mal selber hinstellen und das machen. Ich meine, so, wenn man keinen Druck hat und sagt, geh du mal ins Tor, ich werf mal einen, ist das eigentlich, wie ist denn so deine Quote im Training? Haust du da alles rein? Weil im Spiel sagt man ja oft, wird das Tor für den Schützen halt einfach gefühlt halb so groß, wie es eigentlich ist. Das ist halt der Druck, der dann auf einmal da ist.
Ja, Druck, wie gesagt, ich bin mittlerweile schon so lange in der Liga und habe schon so viele 7 Meter geworfen. Druck, ja,
Hast du gar
spüre
nicht mehr, ohne
ja,
Scheiß.
das wär jetzt maßlos zu sagen, hey, ich merke keinen Druck oder sowas. Nee, ich mache mir, also hier selber von der Mannschaft oder sowas, eigentlich gar nicht. Ich mache mir selber den Druck, weil ich möchte einfach, wie wir zu Beginn schon gesagt hatten, einfach die bestmögliche Quote rausholen. Und ich werfe tatsächlich ganz, ganz viel 7 Meter im Training, vor allem gegen unseren holländischen Freund. Mit dem hatten wir immer so eine Challenge, wo wir einfach pro 7 Meter um ein Bierchen gespielt haben. Aber nachdem ich
Oh,
schon,
und wie
ja.
viele werft ihr dann?
Ja, viel. Also mittlerweile habe ich in den 1,5 Jahren schon 2 Kästen gewonnen von ihm. nee, und es ist einfach, er war letztes Jahr der zweitbeste 7-Meter-Killer in der Liga. Und wir pushen uns da gegenseitig. Aber es ist schon so, dass man, wenn man im Training wirft, ja, eher vermutlich mehr hält wie jetzt im Spiel, weil wir einfach, keine Ahnung, ich werfe pro Training 20 mal 7 Meter bei ihm. Weißt du, auch so, wenn andere trinken gehen oder wenn der Trainer eine Trinkpause verordnet, dann stehe ich meistens am 7-Meter-Punkt und werfe noch 2, 3, bis die nächste Übung losgeht.
Ach, okay, das spricht schon mal für deinen, siehst du, das ist schon mal ein guter Hinweis. Zu dem Thema kommen wir ganz, ganz spät in diesem Podcast nochmal zurück. Tipps für die Leute, die 7 Meter werfen wollen wie du. Aber das finde ich spannend. Du triffst im Training eher schlecht, aber ich weiß, ich kenne das nur von Fußballern. Da sagen die Torhüter, ey, im Training ohne Druck keine Chance. Die hauen mir 24 von 25 rein, aber im Spiel ist es halt eine ganz andere Geschichte. Aber beim Handball ist das quasi andersrum, oder bei dir
Also
zumindest.
bei mir zumindest, ja, wie soll ich sagen, Bart kennt mich mittlerweile sehr gut. Wie gesagt, das sind, kannst du ja irgendwie hochrechnen, 20 bis 30 7 Meter pro Training mit 7 Trainings in der Woche, da kommt schon einiges zusammen. Und irgendwann einmal, auch wenn ich variantenreich bin, kristallisiert sich da so eine Lieblingsmuster raus und ja, dann tanzt er schon mal in die richtige Ecke. Also da schenken wir uns dann beide nichts. Aber mich freut es mehr oder sehr, wenn wir da einfach auch, wir machen da auch nicht nur Jux draus, also wir versuchen da schon mit 100% da ranzugehen, weil es bringt uns beiden einfach was, um sich zu verbessern. Ihm im Tor und mir als Schütze.
Ja. Also das ewige Duell Bad Ravensburg gegen Robert Weber, das, okay. Da hat es schon ein paar
Oder?
tausend 7 Meter gefühlt dann gegeben.
Ist so, ist so.
Ja, geil, geil. Ja, nur so funktioniert das ja, ne? Dass es dann auch auf der Platte im Spiel geht.
Ich meine, du kannst es nicht simulieren, wenn da so ein Yogi Bitter vor dir steht, auf der
Ja.
4-Meter-Linie. Wie willst du das simulieren? Da müsste ich Heiner ins Tor stellen, weil der circa die gleiche Größe hätte. Aber dann kommt noch dazu, dass Yogi halt noch dazu Weltklasse-Keeper ist.
Ja.
Also das ist dann schon, und das kann man nicht simulieren. Also das kriegst du nicht hin.
Da steht dann echt, ne? Yogi ist, glaube ich, 2,05 Meter. Da steht halt dann so eine Schrankwand einfach vorm
Ja.
Tor. Und eigentlich ist gar kein Platz mehr für den Ball.
Das Tor siehst du gar nicht mehr.
Ja, so. Das ist krass. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom DKB-MVP oder Spieler des Monats. Ich bin da ja immer eher bei MVP, bei der sozusagen amerikanischen Bezeichnung. Du hast ja jetzt, glaube ich, gegen die Löwen auch die Trophäe dann quasi bekommen, ne? Beim
Genau.
letzten Spiel. Ja, und du hast vorhin schon gesagt, du schaust gern auf Statistiken, ist ja auch wichtig, selber eine gute zu haben. Hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die DKB mit der HBL zusammen mit so einer Taskforce diesen HPI, also Handball Performance Index, entwickelt hat. Hast du mitbekommen, dass jetzt so die Grundauswahl, wer steht überhaupt zur Wahl für die Fans, für den MVP, dass das alles datenbasiert geworden ist?
Ja,
Weißt du Bescheid, genau.
ich hab das mitbekommen, aber ja, mich freut das dann, dass tatsächlich dann von jeder Position einfach rein statistisch der Beste zur Wahl steht. Das finde ich ganz cool, weil es einfach auch, ich sage jetzt mal, Underdogs, die man jetzt nicht so kennt in der Liga vielleicht, die einfach dann zur Wahl stehen können, weil einfach das datenbasiert ist. Und es gibt ja Mannschaften, die relativ hohe Fanbase und so hat. Da weiß man, wie bei den All-Star Games oder sowas, da weiß man, zu 90% besteht das aus THW, Flensburg und Rhein-Neckar Löwen, weil sie ja auch einfach von meinem Gefühl her die größte Fanbase haben, und die wählen dann wie verrückt und hin und her, und dann haben halt kleinere Spieler und jetzt ja, Leute, die man vielleicht nicht so kennt von medialer Aufmerksamkeit oder sowas, haben da halt einfach durch diese Daten auch einfach mal die Chance, da reinzukommen.
Wobei ich würde behaupten, eine Zeit lang hast du ja auch sicher davon profitiert, da der SC Magdeburg auch nicht die kleinste Fanbasis
Das
hat.
stimmt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die sind ja auch riesengroß, und da gibt es ja auch viele verrückte und coole Fans. Also das ist schon auch ein sehr großer Verein.
Aber trotzdem, bei dir höre ich schon raus, du findest das also ist ja wirklich, man kriegt für positive Aktionen wie ein Tor Pluspunkte, man kriegt für negative Aktionen wie einen Ballverlust, was jetzt bei dir zum Beispiel, glaube ich, nicht so oft vorkommt. Und auch Fehlwürfe sind ja bei dir relativ selten, wie wir wissen. Also du kannst da, du siehst da durchaus was Positives drin, das mehr datenbasiert zu machen.
Ja, ich finde das generell, ich bin auch sehr sportbegeistert generell, und wenn du siehst in Amerika, in den ganzen Ligen, da gibt es ja für jeden Scheiß eine Statistik und datenbasiert und hin und her. Und ja, und ich finde, das ist halt es ist halt abwechslungsreicher, wie ich finde. Also wenn man jetzt immer dieselben Leute nominiert für da und da und da, am Ende bekommt halt der Spieler, der einfach einen Monat top gespielt hat auf einem guten Niveau, so wie jetzt Viggo Kristjansson, der aktuell zum Spieler des Monats gewählt worden ist, finde ich durchaus verdient. Der spielt eine Mega-Saison aktuell, und ja, vielleicht wird es diese Daten nicht geben, wär der vielleicht unter dem Radar durchgerutscht, oder? Also finde ich schon cool, und ja. Ich bin Zahlenfreak, und wenn das so an so Sachen passiert, finde ich das ganz lässig eigentlich.
Welche Zahlen schaust du dir so an? Ist es vor allem Wurfquote oder gibt es sonst noch was, was dich sehr interessiert?
Ja, ich generell Wurfquote natürlich, das ist das, was mich interessiert, und technische Fehler. Also mir wurde relativ früh eingebläut, die Kugel ist unser wertvollstes Gut. Darauf müssen wir aufpassen wie aufs eigene Baby. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir die Bälle nicht sinnlos irgendwo ins Seiten ausschmeißt. Und da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf, dass ich persönlich nicht viele blöden technische Fehler mache und auch irgendwie dumme Kreisanspiele oder sowas, wo in Gegners Hand landet. Und generell für eine Mannschaft ist es halt auch einfach überlebenswichtig, wenn du wenig technische Fehler machst. ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, Spiele zu gewinnen.
Ja. Ist in diesem, hat bei Performance Index, glaube ich, mit minus 10, da kriegt man direkt 10 Strafpunkte sozusagen, ist, glaube ich, auch so
Ja.
das meiste, was man sammeln kann mit einem technischen Fehler. Hast schon gesagt, Viggo Kristiansson steht der steht ja, also dein Nachfolger als DKB-Spieler des Monats, der steht ja auch so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, sinnbildlich für eine unglaubliche Saison, die Stuttgart bisher spielt. Hast du ihn, also die Daten geben es ja offensichtlich her, deswegen stand er auf halb rechts zur Wahl. Hast du ihn eigentlich auch, ich weiß nicht, wie viel Stuttgart du gesehen hast, aber hast du ihn auch irgendwie besonders stark erlebt jetzt im November?
Ja, also nicht nur im November, auch im Oktober schon. Also der hat ja teilweise, auch weißt du, für den Rückraumrechten, erstens hat er eine sensationelle 7-Meter-Quote. Ich habe ihn ja schon gesehen, als er noch in Österreich gespielt hat, bei West Wien war der ja. Ja, und habe halt, fand es beeindruckend, wie, ich sage jetzt mal, easy das 7-Meter-Werfen auch bei ihm aussieht. Ich glaube, jetzt hat er ein, zwei mehr Fehlwürfe, aber immer noch eine unglaubliche Quote. Und ja, also es sieht alles so entspannt bei dem Typen aus. Und ja, finde ich von den ersten 11 Spieltage. Und ich glaube auch, dass er auch ein Mitgrund ist, mit Yogi zusammen, dass die auch momentan ja, die Überraschungsmannschaft der Liga sind.
Ja. Was ja für euch, wenn wir noch mal ein bisschen auf die aktuelle Saison zurückkommen, ein bisschen doof ist, ne? Weil man muss ja langsam überlegen. Vier Mannschaften muss man ja dieses Jahr hinter sich lassen. Also ist natürlich cool, dass ihr und wer auch immer, Balingen, Ludwigshafen, wen es dann hätte erwischen können im letzten Jahr, die wären es mutmaßlich den Punkten nach gewesen, dass ihr drinbleiben durftet. Dadurch müssen aber jetzt nach der Saison auch vier wieder runter. Ich weiß nicht, ob Stuttgart sonst so ein Kandidat gewesen wäre. Die haben ja letztes Jahr immer den Klassenerhalt geschafft, auch immer souveräner. Da ist schon mal mutmaßlich einer weg. Kannst du uns mal sagen, mit wem plant ihr denn? Welche vier lasst ihr denn hinter euch, damit ihr die Klasse haltet?
Ja, ich hoffe, dass wir vier hinter uns lassen. Es ist schwer zu sagen. Balingen ist jetzt momentan überraschend, die da überall auswärts ihre Punkte holen.
Das ist echt krass, ne? Normal haben die ja gefühlt 95% ihrer Punkte zu Hause geholt und jetzt auf einmal klappt das auswärts. Ja.
Ja, ist ganz, ganz merkwürdig. Also Magdeburg hat auch die meisten Punkte immer zu Hause geholt und haben jetzt gerade, glaube ich, mal drei Heimsiege. Also die haben schon dreimal zu Hause verloren. Und ja, vielleicht ist es auch der Pandemie geschuldet. In Magdeburg ist es ein Hexenkessel, wenn man dort spielt, vor allem als Gegner. In Balingen habe ich ja auch gespielt zu meinen Anfängen. Das ist auch eine Hölle Süd, wie man so gern sagt.
Ja.
Da ist auch mega Stimmung und deswegen waren die auch immer zu Hause so erfolgreich. Und aktuell ist es halt schwer zu unterscheiden, ob man Heimspiel hat oder Auswärtsspiel.
Ja.
Also das ist ja vom Publikum her, ja, macht es keinen Unterschied mehr,
Ja,
oder?
genau.
Und ja. Und da muss ich zugeben, da haben wir halt immer so, wenn wir gepunktet haben oder nicht gepunktet haben, haben wir schon geguckt. So. Natürlich war Balingen auch so ein Kandidat, wo wir geguckt haben, okay, die müssen wir hinter uns lassen, oder? Das gleiche mit Coburg und Essen, das wären jetzt zum Beispiel so drei Mannschaften, mit denen ich jetzt halt, ja, die da enger mit unten mitspielen werden, denke ich mal. Ja, dann kann Minden, kann es auch eventuell
Ja.
treffen. Die sind auch, wie ich finde, sehr auch stark abhängig von Juri Knorr, den ich auch mega gut finde auf der Rückraummitte. Ja, und der ist ja durch die, ich glaube, Corona-Erkrankung auch länger jetzt ausgefallen.
Genau.
Und ich glaube, Minden ist aktuell auch noch hinter uns, glaube ich.
Genau, die haben auch noch zwei, drei Spiele weniger. Die haben ja erst acht
Ja.
gemacht, wenn ich richtig bin. Also jetzt, wo wir gerade aufnehmen, genau, weil die ja eben wegen den Corona-Fällen, da musste ja das erste Spiel zum Beispiel danach abgesagt werden. Genau.
Ja.
Aber aktuell würde es ja reichen. Ich glaube, aktuell, wenn wir die Tabelle jetzt abhacken, wärt ihr ja genau überm Strich, ne?
Ja, genau. Aber das ist nicht unser Anspruch. Also wir wollen schon noch mehr Punkte holen und wir müssen auch einfach zugeben, aktuell sind wir komplett im Soll. Also wir haben, ja, finde ich sogar mehr wie im Soll, weil ich finde, wenn du selber Abstiegskandidat bist, ist es nicht selbstverständlich, dass du auswärts gegen direkte Konkurrenten gewinnst. Also ich sage es mal so, zu Hause sollte man diese Punkte holen und dann vielleicht noch ein, zwei Überraschungserfolge zu Hause und dann kann sowas mit dem Klassenerhalt klappen. Und dass wir dann die auswärts gepunktet haben, ja, das ist schon für uns ein 4 Punkte oder 2 4-Punkte-Spiele gewesen. Und das Programm aktuell, wie soll man sagen, hat es noch nicht wirklich hergegeben, dass er sagt, hey, wir müssen da jetzt schon mehr Punkte auf dem Konto haben. Also wir hatten
Nee,
in
ich finde auch, ne,
Flensburg,
also die
Rhein-Neckar, oder?
sechs sind echt gut, ne? Ja, und gegen
Ja.
die ganz Großen, ich weiß es nicht, das kann, da muss halt mal an einem Tag gefühlt alles zusammenkommen, ne?
Genau. Aber wie gesagt, das kommt noch alles so, ich sage jetzt auch so, die Mittelfeldmannschaften, oder die kommen ja alle erst. Wir hatten ja eigentlich bisher nur Top-Teams oder eben mit uns Kandidaten, die um den Abstieg
Genau,
kämpfen, oder? Also
genau.
so,
Die zwei
ich sage jetzt
Aufsteiger und die
mal,
Eulen, ja.
genau, oder? Also das kommt ja alles. Jetzt am Donnerstag wird ein sehr wichtiges Spiel für uns, wo auch durchaus 2 Punkte in Lemgo drin sind, oder?
Hat
Ist
Balingen
auch.
ja auch geschafft, ne? Wenn ich richtig bin, Balingen war, glaube ich, der eine Auswärtssieg war in Lemgo, wenn ich mich
Ich
richtig
glaube, und
erinnere,
die haben
ne?
jetzt neulich gerade in Hannover gewonnen. Ja, da muss man auch sehen, wie das so ist. Halt diese Mannschaften, wo auch alles möglich ist irgendwie. Also du kannst gewinnen und auch verlieren. Also das ist da, ja, das sind halt die Mannschaften, wo man dann eventuell auch 2 Punkte mitnehmen kann oder auch zu Hause holen kann. Und ja, die kommen ja alle erst auf uns zu.
Und wie so kannst du es prozentual beziffern? Wie groß schätzt du die Chance ein, dass ihr nächstes Jahr auch dann wieder Bundesliga spielt?
Ich hoffe es sehr, dass wir Bundesliga spielen, aber ja, wie soll ich sagen? 50-50?
Was ja ein Wort ist, ne? Wenn man denkt, wie es letztes Jahr bei euch war, ist
Ja.
das ja ein Riesenfortschritt, muss man ehrlich sagen,
Ja.
ne?
Also ich sage auch, wenn wir auch gesund bleiben und weiter so akribisch trainieren, dann sehe ich da gute Chancen. Und ich möchte da auch alles dafür tun, dass wir da drin bleiben, weil ich möchte unbedingt in der ersten Liga weiterspielen, weil es einfach die geilste Liga ist. Und ja. Kämpfe dafür, dass wir da oben bleiben.
Ein ganz anderes Thema, was ich gerne noch mit dir besprechen würde, weil es mich wirklich umtreibt. Gerade nach der Nachricht, die gestern kam, Patrick Winzek wird auf die WM in Ägypten verzichten, was ich persönlich mega, mega nachvollziehbar finde. Handballerisch natürlich total schade, aber ich kann ihn absolut verstehen. Und so wie ich ihn ein bisschen kennengelernt habe über die Jahre und beobachtet habe, habe ich auch das Gefühl, es ist für ihn echt unglaublich schwer, diese Entscheidung. Wie geht's dir damit? Wie stehst du zu dieser Handball-WM, die ja hoffentlich in etwa einem Monat gespielt werden kann, aber da sind ja echt viele Unwägbarkeiten.
Ja, es ist alles so ein bisschen ungewiss, muss ich zugeben. Also ich persönlich habe damals auch diese Quali-Spiele im November abgesagt, aus diesen Pandemiegründen. Ja, und ja, die WM, natürlich bin ich aktuell noch offen für die WM. Ich möchte da auch teilnehmen, aber wie gesagt, das ist alles so schnelllebig. Man weiß nicht, was nächste Woche ist mit dieser ganzen Pandemie. Ja, ich weiß nur, wir Österreicher haben da ein sehr gutes Hygienekonzept. Wir kamen da, oder die Mannschaft kam da nach dieser Quali-Woche eigentlich alle gesund wieder. Aber man hat es nie in der Hand. Und ja, ich weiß nicht, ob man sowas überdenken sollte, die WM-Teilnahme oder nicht. Ich weiß es nicht, ich bin da zwiegespalten. Rein gesundheitlich, ja. Eigentlich nicht, aber rein sportlich habe ich schon Bock drauf. Also es ist schon, ist immer so ein schmaler Grat. Ist mir gleich gegangen im November, als ich die Absage. Ich hasse es, nicht Handball zu spielen. Und vor allem, ich hasse es, so ein das Team im Stich zu lassen. Und ich habe dann immer so für mich selber dieses Gefühl, und ich war noch nie verletzt, ich habe noch nie was abgesagt, ich habe immer überall teilgenommen und hatte dann schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, da nicht anzureisen, und der Mannschaft zu helfen. Und ja, das ist ein komisches Gefühl. Und ich glaube auch, wenn Spieler WMs absagen, denen geht es dann auch genau gleich. Und vielleicht noch schlimmer, weil es halt ein großes Ereignis ist.
Wie ist bei dir die Entscheidung im November? Also hattest du Sorge vor Ansteckungsgefahr oder warum hast du dich da so entschieden?
Ich hab ganz klar das so geäußert, dass ich wegen der Pandemie nicht anreisen werde. Einfach auch das Risiko zu minimieren. Ich meine, die Regierung macht diese Lockdowns, sagt eben, wir sollen unsere Kontaktbeschränkungen auf 75% runterschrauben und hin und her. Und dann eben, ich als Profisportler, man muss ja auch irgendwie Vorbildfunktion haben. Und eben, wir halten uns immer, auch hier, die HSG macht das wirklich perfekt mit dem Hygienekonzept, mit den ganzen Corona-Tests und das Ganze. Ja, und ich soll dann, die Regierung spricht sowas aus und ich soll mich dann am Flughafen, in die Öffentlichkeit, das Ganze komplett
Konterkarieren so
verhundertfachen.
ein bisschen, ne?
Ja,
Ja.
genau, verhundertfachen, oder? Und man hat ja dann auch gesehen, ja, die Liga hatte das Ganze komplett im Griff, oder? Vor diesem Lehrgang und
Das war
danach.
ja echt cool zu sehen, ne? Man hatte keine Fälle, es wurde gespielt, es hat alles funktioniert, was ja auch echt
Genau.
eine sehr positive Nachricht war.
Ja, auf jeden Fall. Es ist alles so ein schmaler Grat, weil ich finde auch so, aus den Medien nimmt man ja auch, Nationalmannschaft ist wichtig für den Handball und auch für die Nation und so. Da bin ich voll deren Meinung und es ist halt einfach, das oberste Gut eines Profi-Handballers ist einfach die Gesundheit und wenn die nicht mehr gewährleistet wird, dann wird es halt schwierig und da muss man halt nicht nur gute, sondern perfekte Lösungen finden, um einfach auch den Sportler zu schützen. Und ich kann auch einen Patrick Winczek verstehen, der natürlich durch den eng getakteten Spielplan, was auch der THW jetzt hat, durch diese, ich sage jetzt mal, durch unsere Schuld, weil wir oben geblieben sind, oder dass da nochmal 4 Spiele mehr dazukommen.
Da musst du jetzt aufpassen, sonst machen wir die Headline: Robert Weber, ich bin schuld an Bambams WM-Absage.
Nee, das bitte nicht. Das bitte nicht. Nee, aber ich kann
Spaß.
das auch verstehen.
Ja.
Er ist wenig verletzt, er ist immer 100% dabei und dann eben durch diese enge Taktung von Spielen und dann noch eine WM
Ja, und die
und
spielen ja Ende Dezember dann nochmal eben, ne? Wenn dann alle mal endlich in den verdienten ganz kurzen Weihnachtsurlaub gehen, dann spielen die eben
ja.
mal noch so ein Final Four von der Champions League. Das ist echt Wahnsinn,
Ja,
ne?
dieses Jahr ist echt verrückt und dann ist ja, haben wir noch mit Österreich die Quali gegen die Deutschen auch noch vor der WM. Also im Januar kommen dann
Ja,
noch mal 2 Spiele
richtig, ja.
dazu und da kann ich Bartek Winczek komplett verstehen, wenn er auch irgendwann mal sagt, du, er muss seinem Körper eine Ruhe gönnen, damit er einfach auch dieses Jahr gesund und ohne Verletzungen einfach durchkommt und ja.
Wann wirst du dich entscheiden, ob du spielst im Januar?
Ich werd das verfolgen jetzt einfach. Man liest ja immer wieder mal da kommt ein härterer Lockdown. Ich weiß auch nicht, wie das in Österreich ist. Ich wäre gern über Silvester nach Hause gefahren, aber irgendwie muss man dann 5 Tage in Quarantäne und hin und her. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt irgendwo in Österreich im Wohnzimmer sitze oder bei mir zu Hause, da ist es hier wahrscheinlich angenehmer. Und ja. Man muss das beobachten und ich glaube, das Ganze ist so schnelllebig, dass man da einfach alle zusammen relativ flexibel reagieren muss und können.
Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, so die österreichische Nationalmannschaft? Ich weiß noch, ich war in Wien dabei, wo ihr echt ein tolles Turnier gespielt habt, was aber auch von außen hat zumindest so ausgesehen, viel auf den Schultern von Nikola Bilic lag, was so Angriff antreiben, Tore machen angeht. Wie ist denn so der Leistungsstand?
Ja, wir haben jetzt die Quali gegen die Esten zu Hause gewonnen, das erste Spiel. Natürlich auch unter anderen Voraussetzungen. Wir haben jetzt natürlich Ausfall von Nico Billig, der schmerzt total. Also das
Genau,
ist
das muss man noch
schon.
sagen. Also wir sind, glaube ich, aber er hat ja Kreuzbandriss, genau deswegen, das meinte ich,
Genau.
der kann eben leider jetzt
Ja.
erstmal eine Weile noch nicht.
Genau, aber das ist noch ein junger Kerl, der ist hochmotiviert. Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Also ich bin mir sicher, dass der noch stärker zurückkommt, wie er davor war. Und ja, natürlich ist das eine andere Mannschaft, wenn Nico nicht da ist, weil er doch wirklich 60 Minuten 100% vorne und hinten gibt. Und das ist ja ein Sportsmann durch und durch. Und so musste man auch irgendwie durch die Pandemie jetzt und diese ganzen Anreisestrapazen, was wir halt aus Deutschland nach Österreich irgendwie, klingt jetzt blöd, wenn man das so sagt, aber es sind mittlerweile wirklich, früher ist man ins Auto und du warst in Österreich und cool war alles. Jetzt mittlerweile weiß man schon gar nicht mehr, wo anrufen, um klare Aussagen zu bekommen, was passiert, wenn ich nach Hause fahre und hin und her. Und da hat dann Bajo, also unser Nationalcoach, auch überwiegend auf Spieler, die selber in Österreich tätig sind, gesetzt und haben das, ja, ich fand das ganz cool. Ich habe mir das Spiel angeguckt, da kamen halt dann auch neue Namen wieder zum Vorschein, die dann auch ihre Chance bekommen haben und das auch ganz gut gemacht haben.
Okay. Also, man kann schon sagen, auch ohne Nikola Billig mit euch ist sportlich schon zu rechnen. Wenn sich denn alle entscheiden, dann auch, dass sie spielen können,
Wenn,
öffentlich im Januar.
ja, auf jeden Fall. Also zu rechnen ist natürlich schwer mit einer Gruppe, mit Frankreich und Norwegen, da irgendwie
Genau, also
groß.
eher Richtung mal jemanden ärgern, dass ihr die jetzt
Genau.
rausschmeißt. Wobei bei der letzten, wir hatten ja ganz kuriose, also Frankreich zum Beispiel hat sie ja sehr früh
Ja.
verabschiedet bei der letzten, ne? Also es kann ja alles passieren.
Kann passieren, aber ich denke, so eine Mannschaft wie die Franzosen, die werden sowas nicht auf sich sitzen lassen und werden da, wenn die anreißen komplett, dann werden die da auch natürlich auch wieder ein Titelfavorit sein.
Ja. Da fehlt natürlich auch der große Anführer mit Nikola Karabatic, aber da gibt es noch ein paar andere, die auch ganz solide mit dem Ball umgehen.
Die können auch Ball spielen, ja.
Sehr cool. Robert, vielen Dank schon mal für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann wollen wir noch mal auf deine Karriere, die ja schönerweise so lange in der HBL war, zurückschauen. Ja, auch mit dir würde ich gerne ganz am Anfang sozusagen anfangen. Wie bist denn du in Österreich zum Handball gekommen?
Tatsächlich im Sportunterricht beim Ball über die Schnur spiel.
Cool. Das ist so der so quasi, das ist so wie Volleyball, nur etwas vereinfacht für Kinder, dass man Ball auch fangen darf, ne?
Genau, man da fangen und dann da rüberlaufen und dann drüber schmeißen. Und mein damaliger Schulkumpel, der hatte schon im Verein gespielt und der hat dann auch gemerkt, und ich glaube, sein Vater, der war auch irgendwie Gründungsmitglied damals und ja, hat dann gemerkt, dass ich relativ ballsicher und gut am Ball bin und habe mich dann da mal gefragt, ob ich da Bock habe, mit zum Training zu gehen. Und ja, seitdem bin ich süchtig.
Cool, also schon in ganz frühen Jahren infiziert und in Österreich, wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert da sowas wie Jugendförderung oder hast du da erstmal ganz einfach ganz unbedarft sozusagen aus Spaß Handball gespielt oder war das
Ja,
schon direkt schnell
nee, das.
leistungsorientiert? Nee, war
Das
erstmal
war
Spaß.
zu Beginn Spaß. Wie gesagt, diese Möglichkeiten, was man heutzutage hat mit Minis und so. Also mein Sohn hat ja mit 3 schon da in der Getik-Arena herumgeturnt mit Handball und hin und her und so.
Echt mit
Also
3 schon inzwischen?
ja,
Krass, okay, so früh.
also du kannst ja 3, 4 Jahre, meine Frau ist hier bei der HSG auch Minis-Trainer, oder? Ist mehr oder weniger Beschäftigung für die Kids, weil wirklich mit Handball hat das noch nicht viel zu tun, aber man hat die Möglichkeit schon relativ frühzeitig da im Handballsport reinzukommen. Das gab es zu meiner Zeit eben noch nicht. Ich war da Sache mit 8, glaube ich, oder mit 7 oder 8 zum ersten Mal dabei und ja, da war es einfach cool mit ein paar Kumpels erstmal die Regeln zu lernen und hin und her und dann einfach ja, Tore zu schmeißen.
Ja. Und dann, ich weiß gar nicht, wie hieß der, kennt man den ersten Verein, wo du warst, wo das so?
Ja, der Alpla HC Hart
Ach
war
doch,
das.
das war schon
Also.
direkt. Ah, ich dachte, du hattest vielleicht noch irgendeinen Jugendverein
Nee, nee, nee,
davor.
nee.
Okay, aber
Das
ist
war,
halt.
das war. Ja, also Vorarlberg, wo ich ja komme, ist ja nicht so groß. Da gab es eben A1 Bregenz und Alpla HC Hart und ich bin gebürtiger Harder und ja, hab da angefangen und bin dort geblieben, bis ich eben nach Balingen gewechselt bin.
Aber geile Ecke, ne? Ich war da letzten Sommer mal in St. Gallenkirch. Ich bin ja so ein Bergliebhaber. Ihr habt es da
Ja.
echt wunderschön.
Ah, ist ein Traum. Also man muss schon sagen, wir leben dort, wo andere Urlaub machen.
Ja, ja.
Ja, aber das sieht man dann auch an den Preisen.
Ah, okay. Ist das Leben da so
Oh,
teuer? Ist das so?
oh ja,
Okay,
ja,
okay.
sehr. Ist auch ganz an der Schweizer Grenze und so. Also das ist schon, aber mega schön. Und ich gehe jedes Jahr gerne dorthin zurück am Bodensee. Ich wohne ja direkt am Bodensee. Das ist schon cool. Also da muss man nicht großartig wegfliegen in Urlaub.
Ja, ist echt, ne? Ich finde das auch. Also wenn man mit Bergen was anfangen kann, ist man da echt überragend aufgehoben. Und
Na gut, da habe ich die Schnauze voll von Bergen. Da bin ich als Kind muss ich da immer an den Wochenenden wandern und hin und her. Also da fehlt mir jetzt aktuell nichts. Der Schnee fehlt
Ah,
mir ein
okay,
bisschen.
das ist ja witzig. Das ist aber irgendwie so, ne? Die Kids, ich weiß nicht, wann der Schalter umfliegt, aber das hat doch jeder so im Leben. Als Kind hasst man es, weil die Eltern einen mitnehmen auf den Berg und irgendwann liebt man
Na.
es dann selber, habe ich so das Gefühl. Aber so weit bist du noch nicht.
Nee, so alt bin ich noch nicht. Nee. Was mir fehlt, ist das Skifahren und halt der Schnee in den Bergen. Das finde ich ganz cool, weil meine Frau kommt aus einer Skifahrerfamilie, wo die Mutter früher mal Weltcup gelaufen ist und so.
Ach so, oh
Und
krass, also richtig,
ja.
richtig ambitioniert. Okay.
Ja, und ja, da fehlt mir so ein bisschen, mein Sohn ist ja auch mit 3 schon auf dem Skier gestanden. Und das fehlt mir so ein bisschen, dieses Schneegefühl. Aber
Ja,
gut.
da wirst du in, also zumindest Berge gibt es in Nordhorn, soweit ich weiß, nicht wirklich
Nee,
viele.
gab es in Magdeburg auch nicht viel mehr.
Stimmt, genau, das ist eigentlich auch nicht so viel. Ja, und wie war das dann bei dir? Wann wurde so klar, dass das ein bisschen ambitionierter ist und wie wurdest du da rangeführt, so an den Herrenbereich?
Ja, ich Klar, also wie gesagt, bei mir, mich hat es sofort gecatcht, dieses Handball. Für mich gab es dann nur noch das Ganze. Handball war für mich oder ist immer noch das Ein und Alle, was ich damals hatte. Und ja, dann kamen halt so die ersten Jugendturniere, wo wir dann mit dem Pokal nach Hause gekommen ist. Und irgendwie wurde man so süchtig nach Auszeichnungen. Ich bin dann mit meinem Kumpel da in die Schule und haben der Lehrerin die Pokale vorgezeigt. Und ja, wir haben wieder Turnier gewonnen. Und
Geil.
ja, dann hat man halt so gemerkt, ja, auch die Lehrerin war stolz und hin und her. Ja, und dann kamen so die ersten österreichischen Meisterschaften, wo man dann irgendwie zum besten Spieler gewählt worden ist oder zum Torschützenkönig. Und dann gewinnst du ja auch noch die Staatsmeisterschaft. Und so hat sich dann das Ganze ein bisschen entwickelt, dass man da mehr und mehr und mehr wollte. Also es war wie eine Droge. Und dann eben kam die Entscheidung, ich bin in ein allgemeines Gymnasium gegangen. Und dann kam eben die Entscheidung, ob ich eben in die Sportrichtung wechseln will. Und dann bin ich eben mit 14, ich weiß gar nicht, wann Unterstufe ist, 4 Jahre, ja, mit 14 um den Dreh ins Sportgymnasium gewechselt. Und dann war schon auch zweimal in der Früh Training in der Schule auch, wirklich Handballtraining. Und dann kam, zu meinem Glück muss ich auch zugeben, Frank Bergemann nach Hart, der war unser Trainer in der Kampf oder in der ersten Mannschaft. Und der
Kein,
hat
ihr
mich
sagt da
dann,
Kampfmannschaft, ne? Das ist mir
ja,
schon
sagt
immer
man
mal
so.
so. Ist aus deutscher Sicht irgendwie so ein, weil es so hart und verbissen klingt,
Ja.
so ein absurdes Wort, aber bei euch ist es ganz normal, ne?
Ja, sagt man so. Und der hat mich dann mit 15 relativ früh da rangeführt. Ja, und da bin ich auch Frank sehr, sehr dankbar für diese Chance, was er mir relativ frühzeitig gegeben hat. Und habe dann immer schon höherklassig trainiert und hatte immer die Möglichkeit, eben als Jugendliche noch bei höheren Jahrgängen mitzumachen. War dann immer enttäuscht, wenn ich dann nicht mitspielen durfte, bei, ich sage jetzt mal, 82, 83er Jahrgänge und so Sachen. Ja, und dann alle möglichen Nationalmannschaften gespielt, auch schon 82er Nationalmannschaften mitspielen durften. Und dann kam eben Rainer Ossmann, mit dem ich immer noch sehr eng befreundet bin. Und der hat mich dann mit 17 in die Herrennationalmannschaft geholt. Und da tatsächlich noch als rechter Rückraumspieler.
Ach nein, ah,
Ich
wirklich?
bin gelernter Rückraumspieler,
Ja,
das
man.
glaubt mir kein Mensch.
Doch, man sieht das ja bei dir. Du kommst ja auch ganz gern nach einer weiten Kreuzung mal über den Rückraum und guckst dann zum Beispiel mal, ob ein Kreisanspiel geht und so, ne? Ach, aber
Ja.
und du bist einfach irgendwann nicht mehr gewachsen, oder warum hat er sich das dann erledigt mehr? Also so war es bei mir.
Ja, na, stimmt wohl. Also ich habe auch Tatsache dann parallel zum Verein, im Verein auf Rechtsaußen gespielt und in der Herrennationalmannschaft im rechten Rückraum da mitgewirkt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch relativ schnell war und flink auf den Beinen und ja, nach wie vor noch eine gute Spielübersicht habe. Ja. Das hat Rainer dann, und ab und zu kriege ich immer noch ein WhatsApp von ihm und er sagt, ja, er kann nicht verstehen, warum mich kein Trainer im rechten Rückraum aufstellt. Nee, aber du,
Würd's
ich mache
dich
das im
mal
Training.
reizen in der HBL?
Ja, sehr, aber im Training mache ich das auch ab und an. Das ist auch ganz cool, wenn wir so irgendwie Taktikeinheiten machen. Es macht mir mega viel Spaß, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, mittlerweile bin ich so lange schon raus, ich hätte nicht Bock, da so viel auf die Fresse zu kriegen. Also ich beneide da die Leute nicht, die da regelmäßig aufs Maul kriegen im Rückraum. Und da bin ich schon zufrieden in meiner Ecke da und werde da größtenteils in Ruhe gelassen.
Das ist ja das Leben eines Außen, ne? 3 Minuten zuschauen, dann einmal reinspringen und das Tor machen.
Genau. An das habe ich mich schon gewöhnt. Das macht mir Spaß, das passt ganz gut.
Und wie muss ich mir das Niveau so vorstellen? War es dann, als du 2008 bist ja nach Balingen gegangen für ein Jahr und dann weiter nach Magdeburg? Wie war da so der Niveauunterschied, wenn ich an österreichischen Handball und dann die HBL denke?
Ja, es klingt jetzt blöd, aber zu der Zeit war auch in Österreich, da waren einige Weltklasse-Handballer auch unterwegs. Wir hatten Stanislav Kulitschenko, der Olympiasieger mit den Russen geworden ist, der selber auch in Magdeburg tätig war. Wir hatten Damian Vleklak, der als Deutschland Gold geholt hat, 2007, hat der bei Polen die Fäden gezogen auf Rückraummitte. Also wir hatten bei A1 Bregenz hatten wir Dago Sigurdsson als Spielmacher. Also da war schon ordentlich Niveau unterwegs. Natürlich so über die Breite gesehen konnte Österreich da nicht mithalten mit den Deutschen, aber man hat dann schon gemerkt, wenn jetzt Testspiele waren, ich sage jetzt mal mit Abstiegskandidaten von der Bundesliga gegen Bregenz oder Hart, konnte man da schon mithalten zu dem Zeitpunkt.
Wie ist es eigentlich heute? Wie ist so das Niveau der österreichischen Liga? Hast du Zeit, da noch ab und an mal reinzugucken? Ich weiß gar nicht.
Ja, ich gucke mir da Ergebnisse und werde auch häufiger von Anton Prakopenje, der ist mein Basspartner beim Warm-up, der selber auch 3 Jahre im Tirol gespielt hat. Da werde ich dann öfter mal hingewiesen drauf, dass Österreich jetzt gerade da ein Derby läuft oder da gespielt wird. Und durch meinen kleinen Bruder, der eben noch bei Alpla HCH auf Linksaußen tätig ist. Da gucke ich dann schon mal, wenn es Möglichkeiten gibt, irgendwie ein Spiel an. Aber es ist schon, man muss sagen, es ist schon ein bisschen gesunken, das Niveau, im Gegensatz vor 12 Jahren, weil doch mehr Wert gelegt wird jetzt auf österreichische Spieler.
Okay. Also die haben
Ja.
sich dem verpflichtet, nicht mehr so viel zukaufen, sondern die heimischen
Genau.
Spieler stärken. Was ja auch was Gutes
Genau.
ist, ne?
Ja, wie gesagt, das war ja lange auch ein Thema in der HBL. Es würde mich halt arbeitslos machen, wenn ich dafür wäre in der Bundesliga, weil ich ja auch Ausländer bin, sage ich jetzt mal. Ja, aber um ehrlich zu sein, um Niveau zu steigern, braucht man einfach erfahrene Leute, die einfach von außerhalb kommen.
Und bei dir dann der Wechsel, da warst du ja auch noch, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, da warst du dann so 23, ne, als du nach
Ja.
Balingen gegangen bist.
Genau, ja.
Genau, also ist ja auch noch kein, hat es natürlich so 4 Jahre, 4, 5 Jahre Profi-Erfahrung gesammelt. Oder wobei, wenn du sagst mit 17, dann sogar eher 6 Jahre, wenn du schon dabei warst.
Ja.
Wie ist der Kontakt nach Balingen zustande gekommen?
Über Conny Wiczynski Tatsache. Da kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Ich saß da bei uns in Bregenz am Bodensee. Bei einem Mexikaner haben Fußball Champions League geguckt und da Conny hatte ja mit Dani Brack in Berlin zusammengespielt. Und Rolf Brack war ja Trainer in Balingen und habe dann eben den Anruf bekommen, ob ich da eventuell Interesse hätte, das zu machen. Weil ich glaube auch in dem Jahr auch Dani Brack von den Füchsen zurück nach Balingen gewechselt ist. Und der hat da irgendwie meinen Namen dann ins Rennen geschmissen und so kam dann der ganze Kontakt zustande. Und ja, für mich war ich kannte mich damals nicht aus, wirklich in der Bundesliga, weil ich, wie soll ich sagen, wir hatten die Fernsehsender nicht, obwohl das damals noch auf DSF lief, den hatten wir nicht. Also ja,
Ach,
kannte mich da nicht wirklich.
der kam nicht bis über die Grenze.
Doch, doch,
Oder?
aber unser Haushalt hatte den nicht.
Ach so, okay,
Doch.
jetzt hat.
Doch,
Okay.
doch. Also mein Kumpel, mit dem ich Handballspiel angefangen hatte, der hatte schon Daniel Stefan Trikot und hin und her. Und
Ja.
ich habe den zu dem Zeitpunkt noch nicht mal spielen sehen, als der Welthandballer geworden ist.
Ach, krass,
Ja,
okay.
na, ja, und irgendwie war für mich einfach, ich habe Bundesliga gehört und habe dann
Da muss
einfach
ich hin.
sofort ja.
Ja.
Genau. Und es war nicht weit weg von zu Hause. Also das war so diese Eingewöhnung nicht schwierig und ja,
Ja, das
hab
sind ja,
dann.
ich weiß gar nicht, das sind ja nur, weiß ich, 100, 200 Kilometer oder was, ne?
Ja, Stunde 15 ist man da gefahren.
Ja, okay, ah, das ist ja echt cool. Das
Ja,
ist ja dann sehr gut. Und
das war zu Beginn.
wie schnell hast du dich eingefunden da? Also auch so in Deutschland vom neuen Leben her, weg aus der Heimat und auch handballerisch?
Ja, ich bin ja damals schon zu dem Zeitpunkt, ich bin ja relativ früh von zu Hause ausgezogen. Also ich habe damals schon alleine gelebt. Ich wusste ja, wie man sich selbst ernährt.
Das ist gut.
Nee, hatte im gleichen Dorf wie meine Familie, aber wollte einfach raus. Ja, und es war relativ einfach, also ich war auch überrascht. Es war ja so im Nachhinein relativ entspannt vom Aufwand her, weil wir öfter mal an den Wochenenden frei hatten, weil wir dann da irgendwie einen Gegner hatten, der eventuell im Champions League oder EF-Pokal tätig war. Ja, ich habe mich dann auch irgendwie so, als ich weg bin, für immer verabschiedet im Endeffekt, weil ich dachte, ja, ich schaff's nie mehr nach Hause. Am Ende war ich jedes Wochenende zu Hause. Ja, also das war dann weniger schwierig, mich da irgendwie einzufügen.
Okay, das Leben so war nicht so kompliziert. Und
Nö.
handballerisch war es schon noch mal. Baling war ja, glaube ich, damals so eine richtige Beißermannschaft, ne? Da hat es
Ah ja, das war.
wehgetan.
Aber nicht nur im Spiel, sondern auch im Training. Also
Ja.
da gibt's ja Charaktere. Ich liebe diese Jungs, so wie Frank Edwin zum Beispiel, der einfach eine Naturgewaltkrafttyp ist. Ja, um mit solchen Leuten einfach zusammenzuspielen, die auch, ja, das ist einfach auch so ein eingeschworener Haufen war, wie es jetzt auch hier bei der HSG ist. Und das hat einfach mega Spaß gemacht und auch keine Berührungsängste hatten und da so als kleiner junger Österreicher relativ gut und freundlich aufgenommen worden ist.
Okay. Also,
Und das
aber
war schon.
da gab es nicht dann so die Rituale, dass du auch mal Schmerzen durchleiden musstest, um
Ja, doch,
dazu zu
doch. Also
gehören, doch.
so ein Zweikampf einfach so ohne Wehwehchen zu gewinnen, das ging natürlich nicht. Also das haben die Jungs nicht zugelassen. Aber das war deren Spielweise. Das hat Rolf Bracke auch den Jungs so eingeimpft. Und das war auch, finde ich oder glaube ich, meiner Meinung nach der Grundstein für deren Erfolg, dass sie so über die Jahre einfach die Klasse halten konnten.
Ja, genau, sehr spezielle Art von Handball, eine heißblütige Halle, hast du ja vorhin schon gesagt. Und du hast ja, glaube ich, auch direkt über 100 Tore gemacht in deinem ersten Jahr, so, ne? Also mit Anlaufschwierigkeiten schien ja nicht viel zu sein.
Nö. Und das ohne 7 Meter. Also ich war ja nie 7 Meter Schütze.
Ah, okay. Oh,
Ne,
111
ich habe
Feldtore? Okay, das ist natürlich
ne,
richtig viel.
ja war ganz auch im Nachhinein auch für mich überraschend, weil doch man kennt ja Rolf Brack, der sehr verschiedene verrückte Spielweisen auch so hat. Ja, das war schon gewöhnungsbedürftig auch für mich. Es war ein anderer Handball, aber wie gesagt, der war ja, Rolf hat auf mich gesetzt und hat mir sehr, sehr viel Spielzeit gegeben. War auch nicht selbstverständlich, weil wir auch mit Dennis Wilke einen sehr, sehr guten Rechtsaußen auch im Kader hatten. Und ja, habe da viel Spielzeit genießen dürfen und so kam das auch und konnte das dann mit den Toren zurückzahlen.
Und dann, wie kam es, dass es nach einem Jahr direkt dann weiter zum SCM ging?
Ja, das war zufälligerweise mit dem SCM. Ich hatte ja einen 1+1-Vertrag damals und hatte mich dann auch schon in der Zwischenzeit um einen Berater gekümmert und alles. Und dann war halt lange, ja, du könntest eventuell da noch den nächsten Step machen und da und da und da. Ja, und irgendwann ist diese Option abgelaufen und wusste dann, ja, okay, es wird nicht bei Balingen weitergehen. Ja, und dann hat mich
Ach so,
Kretsche
die
angeschrieben.
hättest du ziehen müssen, die Option,
Ja,
oder?
irgendwie, ich muss auch zugeben, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie das gelaufen
Ja.
ist. Aber irgendwie wurde dann auch mitgeteilt, dass ich eben den Verein auch verlassen kann. Irgendwie so. Und ja,
Dann hat
und dann
Kretsche sich gemeldet.
hat Kretsche mich angeschrieben, ja.
Da kann
Wo
man
ich dann
natürlich
auch.
nicht Nein sagen, ne? Wenn der sich
Ja,
meldet.
ich fiel aus allen Wolken, muss ich zugeben. Ich
Ja.
habe ja noch ein Foto hier zu Hause irgendwo, wo ich als 16-jähriger Bengel mich als die in Bregenz gespielt hatten, Magdeburg,
Ja.
mich ins VIP-Zelt eingeschlichen habe und da ein Foto mit ihm gemacht habe.
Ach geil, also der war auch so ein bisschen Kindheitsidol von dir.
Ja, wer kannte, also wenn du in Österreich jemanden kanntest, dann war es Stefan Kretschmer.
Ich
Bei
glaube,
uns
das war
haben
auf
ja
der
etliche.
ganzen Welt so, wenn man einen
Ja.
Handballer kennt, dann
Nur
Kretsche.
bei mir in der Mannschaft hat jeder zweite seine Frisur nachgemacht, weil sie das mit dem Zopf von unten rausrasiert und so.
Oh nee. Also,
Ja, bei mir war es
das war
nicht
doch
möglich.
wirklich eine Sache, die man ihm nicht hätte nachmachen müssen.
Ja, aber du, die Leute waren in meiner Mannschaft so verrückt. Die hatten dann den Rossschwanz und rausrasiert. Also ja, war schon so ein Idol. Und dann hat er mich angeschrieben und ja, fiel aus allen Wolken und hat dann auch, Magdeburg war auch zu der Zeit so in einer schweren Situation, weil da hat man dann auch über Pleite und hin und her und ja, klingt jetzt blöd, zu meinem Glück wurde dann Sprenger verkauft an THW. Dann wurde da erstens Geld und zweitens ein Platz frei. Und ja, und Kretscher hat mich dann erstmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, gelockt mit, ja, hättest du eventuell Lust, mit Sprenger das Duo zu werden oder eventuell auch für die zweite Mannschaft, also in der dritten Liga und hin und her. Und ich habe eigentlich gar nicht lange drüber nachgedacht und habe da, klar, ich kann mir alles vorstellen, oder? Und hin und her. Und ja, und irgendwann mal ist ein bisschen Zeit vergangen, war ein Hickhack da und dann habe ich dann meinen Vertrag in Magdeburg unterschrieben.
Ach krass, aber für du warst ja in Balingen dann ja quasi schon, ja, was heißt gestanden, aber angekommen in der Bundesliga und wärst dann eventuell nochmal in die zweite Mannschaft runtergegangen.
Ja, das war halt irgendwie, ja, der hatte erst so angefragt, so ja, mit Sprenger Sänger zusammen und da war noch unklar, wie es da weitergeht und so, oder? Und ja, ich habe Magdeburg gehört und wollte dahin. Wie? Und ich war halt überzeugt von mir selber, so blöd das klingt, und wusste, wenn ich da auftauchen kann, dann
Läuft's auch.
läuft's. Aber was viele nicht wissen, ich hatte sogar vor Balingen mal ein Probetraining in Berlin.
Oh, bei den Füchsen.
Ja.
Okay, ach krass.
Ja.
Und das hat aber hat nicht gepasst oder hattest du da keinen so guten Tag oder?
Ich hatte einen
Ach
Megatag.
so.
Ja, Tatsache.
Aber?
Ja, da ist mit Conny, ich bin über Conny da auch hingekommen und habe dann auch bei ihm gelebt, gewohnt, 2 Tage. Ja. Am Ende hat es dann vielleicht für den Verein, da war noch Lommel Trainer damals und der kam dann sogar, wir hatten dann ein Meisterschaftsspiel in Wien und da kam sogar dann zu diesem Spiel und ja, und am Ende hat man sich dann gegen mich entschieden und ja, muss man damit leben. Und ja, dann bin ich halt nach Balingen und ja, und da hatte ich so wirklich so gut trainiert. Ich hatte wirklich ein super Gefühl. Und da habe ich mir dann geschworen, ich mache nie mehr Probetraining.
Okay. Wer dich haben will, muss dich einfach direkt holen, quasi.
Ja, ich glaube, mittlerweile weiß man, was man kriegt.
Ja, jetzt ist das
Oder?
nicht mehr nötig. Das glaube ich auch.
Ja. Nee, und wie gesagt, und dann war ich in Magdeburg und ja, und dann ging alles relativ schnell. Also, da war dann zack, nach einem Jahr wurde ich dann gleich wieder vorzeitig verlängert und habe dann etliche Tore geworfen und so ist das dann irgendwie ja, bei den 10 Jahren geblieben.
Ja, weil das ist ja schon eine krasse Geschichte geworden, ne? Also bist ja Rekordschütze der Magdeburger in der HBL, oder? Wenn ich richtig bin, ne?
Ja,
Und
mittlerweile
ich
ja.
weiß gar nicht, wie viel sind es? Werden ja fast 2000 oder was sein. Du hast ja jedes Jahr deine 200 Kisten eigentlich gemacht, ne?
Na, ich glaube, es sind rund 2000 für ein SCM.
Schon krass, schon krass. Und die
Na.
Zeit so, du hast ja echt, also du hast schon gesagt, es war ja eine schwierige Zeit. Kretsche ist ja dann auch als Sportdirektor gegangen, weil das so, naja, war viel, glaube ich, außer Handballtechnisches zu regeln. Und Marc-Hendrik Schmid hat dann so die Finanzen wieder aufgestellt. Und dann ging es mit dem SCM ja zum Glück auch wieder bergauf. Und wie lief für dich diese ganze Zeit? Hast du das auch so als, ja,
Ja, das war,
Rückaufstieg wahrgenommen?
ja klar, du, als ich da hingewechselt bin, glaube, haben wir die Saison auf Platz 11 abgeschlossen. Und wenn du jetzt siehst, 10 Jahre später, spielen die regelmäßig um Platz 3. Wir haben
Genau.
DHB-Pokal gewonnen. Also ich bin da auch sehr stolz drauf. Und das ist auch, ich sage jetzt mal so, mein Vermächtnis irgendwann mal, dass man vielleicht sich an mich erinnert, dass ich da diese Phase prägen oder mitprägen durfte, dass wir eben, ich sage jetzt mal so, an die alten Erfolge vom SCM irgendwie anknüpfen
Genau.
oder anschließen kann. Und wenn da irgendwie mein Name irgendwo mal in Verbindung gebracht wird, dann macht mich das halt mega stolz. Und das war so das Vermächtnis, was ich den Magdeburger irgendwie hinterlassen kann. Und ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Wir haben dann auch viele Trainerwechsel und da. Und dann kam eben mit Marc Schmid ein Fachmann, der das, wie ich finde, super umgesetzt hat, das Ganze, dass es auch finanziell wieder in die richtige Lage kam. Dann kam mit Frank Carstens ein Trainer, der das sportlich dann relativ fix, ich glaube sogar mit ihm, relativ bald wieder EF-Pokal gespielt hatten. Also das war dann schon relativ zügig wieder ein Fortschritt in die richtige Richtung. Und das war halt auch für mich cool, das Ganze einfach auch mitzugestalten und hat auch mega viel Spaß gemacht und habe da viele Freunde, ich sage jetzt mal, fürs Leben kennengelernt, wie jetzt Tulpe, also Fabian van Olfen, der einer meiner engsten Freunde ist, mit dem ich regelmäßig noch Kontakt pflege. Ja, ist schon eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
Ein wunderbares Stichwort. Du hast die zwei Stichworte quasi schon geliefert. Tulpe und ja, Van Olfen als einer deiner besten Buddies, der uns ein bisschen was zum DHB-Pokalsieg unter anderem 2016 war das ja erzählt. Wir hören mal rein.
Hallo Robby, ja, wir kennen uns jetzt seit 2009, da bist du ja nach Magdeburg gekommen, damals noch mit ganz viel Haare auf dem Kopf und hast jetzt über die Jahre alle leider Stück für Stück verloren. Damals kamst du als Ersatz von Christian Sprenger, was im ersten Jahr keine, ja, eine riesige Herausforderung war für dich, aber ich denke, das hast du in kürzester Zeit sehr gut gemeistert und hast dich ja auch im Herzen der Magdeburger gespielt über die ganze Jahr mit überragenden Leistungen und Ja, ich denke, wir haben zusammen ganz viele schöne Momente erlebt, sowohl privat, wie zum Beispiel Geburt unserer Kinder, Hochzeit, Spaziergänge mit unseren Hunden und sportlich, Menge Erfolge. Als krönender Abschluss wahrscheinlich den DHB-Pokalsieg im 2016, wo ich auch riesen Respekt für deine Leistung hatte oder habe, weil am Tag vorm Abend vorm Finale auch deine Frau unerwartet ins Krankenhaus eingeliefert werden musste wegen OP und dass du dann so eine Leistung abgerufen hast am Tag danach im Finale. Riesen Respekt. Ich freue mich, dass es dir in Nordhorn mit deiner Familie halt einfach sehr gut geht, dass ihr euch da wohlfühlt. Du trotzdem immerhin so weiter so gut spielst und wünsche dir für die Zukunft weiterhin mit deiner Familie zusammen. Alles, alles Gute.
Merkt man schon,
Das
dass ihr eine große Verbindung habt, ne?
ist mega. Also wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich sogar eine Träne. Ich finde das, ich bin da sehr emotional, was so Sachen angeht, weil ich finde, es gibt nichts Wichtigeres als Freundschaften. Und das kann man dann am Ende so einer Karriere irgendwie mitnehmen. Und ja, finde ich mega. Danke, Tulpe.
Feiner Typ, ne? Kriege ich also so den Finn Lemke zum Beispiel, mit dem ich auch schon länger über ihn gesprochen, der auch sagt, so ein, ja, also man merkt, dass sie eine Verbindung haben und der ist so ein Anführer und reißt einen so mit und so und ja, ihr scheint auch, du scheinst ihn auch besonders zu schätzen unter vielen
Ah, mega.
Ex-Teamkollegen.
Mega. Also das ist wirklich, ja, so kann man sich einen Anführer einfach vorstellen, der selber, ich sage jetzt mal noch im hohen Alter, in jeder Einheit, in jeder Krafteinheit, überall einfach 150% gegeben hat. Und für den einfach auch Sport sehr, sehr wichtig war, aber auch das ganze Zwischenmenschliche sehr, sehr wichtig. Und das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Und ja. Meiner Meinung ist, wenn man sich wohlfühlt, dann kann man auch seine Leistungen abrufen. Und ja, das war mit Tulpe über viele Jahre, solange wir zusammen gespielt haben, mega. Und wie gesagt, auch als er in Lemgo noch tätig war, haben wir uns einfach immer in Kontakt. Und ich bin mir sicher, dass ich noch auf dem Sterbebett mit ihm Kontakt halten werde. Also ist wirklich ein sehr feiner Kerl. Also ich mag den wirklich mega.
Das ist ein geiler Satz. Verbunden bis ans Ende. Das ist echt ein Wort. Die Geschichte mit deiner Frau musst du nochmal erzählen. Ich weiß nicht, ob das damals nicht durch die Medien gegangen ist. Ich habe die jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört. Bei mir ist da nichts mehr im
Ja.
Hinterkopf. Was war da genau?
Ja, Blinddarmdurchbruch hatte die.
Ah,
Wir
scheiße.
hatten das Halbfinale irgendwie in Verlängerung gewonnen. Ja, ich muss auch zugeben, mir lief dieses Final Four super. Ich habe irgendwie im Finale 13 und im Halbfinale 12 Tore gemacht. Bin dann, da hatten wir schon unseren Sohn. Bin dann nach dem Spiel freudentaumelnd da in die Kabine und gucke auf mein Handy. Irgendwie 15 Anrufe in Abwesenheit. Ja, und dann meine Frau angerufen. Die ist ja auch so handballbegeistert. Die hat das Spiel auch noch live am Fernsehen angeguckt, von zu Hause aus, bis sie sich dann irgendwann bewogen hat, ins Krankenhaus zu gehen.
Ach nein, ist nicht dein
Ja,
Ernst.
ja.
Die muss ja schon total Schmerzen gehabt haben und alles,
Ja,
oder? Ja, Wahnsinn.
die war, ja, und ich bin halt dann in der Kabine und ja, hab dann gesagt: Du, Benno, ich muss nach Hause. Meine Frau und ich habe einen Sohn und alle Magdeburger, die wir kannten, die sind damals in Hamburg gewesen, die meinen Sohn ne hätten nehmen können.
Ach klar.
Und hin und her. Ja, und irgendwie haben wir es dann doch irgendwie geregelt bekommen, dass eine Freundin von meiner Frau über Nacht bei mir zu Hause auf meinen Sohn aufgepasst hat und eben meine Frau ins Krankenhaus operieren gegangen ist.
Boah, Wahnsinn. Und ist aber dann, und du bist aber trotzdem nach Magdeburg zu ihr gefahren
Nee,
oder bist dann in Hamburg geblieben?
Man hat das dann, ja, Benno und unsere Mannschaftsärztin haben das dann alles so geregelt, dass sie auch relativ schnell unter das Messer kam und alles gut. Also ich hatte eine kurze Nacht, muss ich zugeben, weil ich da auch immer up to date geblieben bin und habe dann auch, glaube ich, um 3 oder 4 Uhr nachts dann auch die Nachricht erhalten von meiner Frau, dass sie erfolgreich operiert worden ist und hin und her. Und ja, dann konnte ich noch mal 1, 2 Stündchen gut schlafen und ja, das Ergebnis am Ende mit dem Pokal nach Hause. War dann das i-Pünktchen.
Boah, aber das ist ja emotional, puh, also viel krasser geht's ja nicht, so von Achterbahnfahrt her.
Ja, das war nicht einfach. Aber meistens hat es meine Frau dann geärgert, dass sie bei der Meister- oder bei der Pokalfeier nicht dabei sein konnte. Ja, aber das, wie gesagt, ich habe meinen Sohn in Stellvertretung da überall mitgenommen und ganz viele Videos gemacht und auch häufiger einfach auch besucht und sie einfach da auch teilhaben lassen an dem Ganzen.
Und aber das ist, also ich glaube, zum Glück ist die Medizin ja so weit, dass das ein Eingriff ist, den man gut hinbekommt. Also hat sie dann auch alles da, da ist nichts irgendwie geblieben davon oder so, oder?
Nee, es war halt ganz kurz vor knapp, muss man zugeben. Also sie sagt im Nachhinein auch, wäre sie wohl in der Halbzeit schon gegangen.
Ach, Wahnsinn, ey, das ist,
Naja.
ja, aber das ist halt die Liebe zum Handball, ne? Die geht halt
Ja.
manchmal über ein gesundes Maß hinaus.
So ist es, ja. Aber wie gesagt, am Ende ist alles gut gegangen und wie gesagt, man, vielleicht lernt man ja auch, wenn es nochmal sowas passieren sollte, man, der Blinddarm ist jetzt raus, aber dann geht man vielleicht früher.
Ja. Ist, klingt empfehlenswert, wie du die
Ja.
Geschichte so erzählst. Sonst die, ja, wir haben schon ein bisschen so Revue passieren lassen. Du hast Freunde gefunden, du hast unfassbar viele Tore gemacht, du hast mitgeholfen, diesen Verein wieder auf die Beine zu stellen und da hinzuführen, wo er mal war unter den deutschen Top-Clubs. Sonst, wie speziell ist Magdeburg? Ich hatte Benno ja hier auch schon mal zu Gast. In der Folge ist das viel durchgeklungen. Das ist ja echt irgendwie, ich weiß, das nimmt ja eigentlich jeder Verein gern für sich in Anspruch, aber ich finde, bei Magdeburg so Platz klingt, kann man wirklich sagen, dass das ein besonderer Verein ist.
Ja, ist es. Wie soll ich sagen? Es ist wie ganz zu Beginn erwähnt. Magdeburg ist als einziger mit dem THW so als Verein so über die Grenzen gekommen. Also Magdeburg kannte man einfach. Das war einfach auch für Handballanfänger oder Handballlaien, den SC Magdeburg kannte man. Oh, natürlich auch wahrscheinlich geschuldet durch Kretscher, der da einfach sehr bekannt war. Aber ja, und die Leute, auch es war nicht nur der Handball in Magdeburg, auch der Fußball. Die Leute waren einfach sportbegeistert, sportverrückt kann man fast sagen, oder? Und das hat sich so in jedem Bereich dort in Magdeburg einfach gekennzeichnet, dass da einfach, wenn da was gemacht wird, dann mit 1000%.
Und dann leider ab 2019, also nach 10 Jahren, warst du dann auf einmal nicht mehr Teil davon. Wie kam das zu der Trennung?
Willst du ja wieder in alten Wunden rühren, ha?
Nein, möchte ich eigentlich gar
Nee.
nicht, aber das gehört natürlich, das muss man ja mal
Ja.
erklären, warum du nicht immer
Ja,
noch
das
dort
ist.
spielst.
Ja, ja. Du, ich wollte zu dem Zeitpunkt, ich habe ja ein Jahr früher angekündigt, dann zu gehen. Ich wollte ja ursprünglich bleiben. Ich wollte ja eigentlich eventuell auch meine Karriere in Magdeburg beenden, weil mich einfach, ich habe einen Magdeburger Junge, also wie gesagt, das ist ja, das bist du für immer im Endeffekt. Und ja, ich wollte eigentlich bleiben, aber ja, es kam nicht wirklich ein Angebot und irgendwie, ja, es wurde nicht irgendwie, wie soll ich sagen, Klartext gesprochen und hin und her und dann hat man halt irgendwie schon durch die Blume eben Gerüchte gehört, dass man eben an Tim Hornke dran ist und da und dass du eventuell irgendwie ja abwarten musst und hin und her und dann habe ich halt eben die Entscheidung einfach selber getroffen und sage, nee, ich finde, ja, wie soll ich sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht verdient, so, ich sage jetzt mal, behandelt zu werden und ja, ich entscheide jetzt selber über meine Zukunft und werde eben den Verein im Sommer verlassen. Und ja, so kam das dann dazu und ja, ist dann auch dabei geblieben.
Also ich möchte alles andere als in Wunden rühren. Ich hoffe, du
Ne, alles gut, alles.
verzeihst
Du, ich habe ja, ich habe da auch genug Rüffel bekommen für diese ganze Zeit da von überall. Ja, macht man auch, wie gesagt, im Nachhinein ist man auch klüger, dass man das eventuell vielleicht nicht in der Öffentlichkeit austrägt, so wie ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Und wie gesagt, man wusste ja auch, dass Benno und ich vielleicht nicht die besten Freunde waren, weil wir beide, wie ich finde, spezielle Typen einfach sind. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist ein Jahr vergangen. Er hat mir kürzlich zu meinem Geburtstag gratuliert, per WhatsApp und so Sachen. Also das, ja, die Zeit heilt alle Wunden. Und ja, man wusste, wir haben uns da öfters in die Haare gekriegt. Aber ich denke, auch Benno weiß, dass ich ihn sehr schätze. Und ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass er meine, wie er so schön sagt oder wie Magdeburger sagen, das ist deren Verein, das ist eine Herzensangelegenheit und auch einfach auch das schätzt, was ich für seinen Verein auch einfach geleistet habe.
Und über was habt ihr euch in die Haare bekommen? Kannst du das ein bisschen
Ja,
erzählen?
jetzt rührst du doch rum, ja? Nee, es war ja auch das Ganze, was man auch nicht macht, über Details, die ich damals ausgesprochen hatte, über eben auch Mediensachen, wo ich dann auch einfach Klartext gesprochen habe, wo eigentlich niemanden angehen zu haben hat, irgendwie so, wo man halt einfach das vielleicht vernünftiger und klüger zwischen vier Augen oder sechs Augen gemacht hätte, bin ich halt sehr aktiv rausgegangen, weil ich eben auch viele Anfragen bekommen habe. Ja, Robert, was ist los? Bleibst du nun? Gehst du nun? Und hin und her. Und ja, und irgendwann mal hat man mich aus der Reserve gelockt und dann habe ich halt mal mich
Dampf
ausgekotzt.
rausgelassen, ja.
Genau, öffentlich. Ja, und das natürlich schmeckt das in einem Verein nicht so gerne. Ja, und dafür habe ich mich dann auch natürlich entschuldigt beim Trainer und beim kompletten Verein, dass man das nicht so macht. Ja, und am Ende ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und ja, jetzt ist es so.
Ja, warst halt auch emotional wahrscheinlich angefasst, was ja zu diesem Verein auch irgendwie wieder passt. Ist halt ein
Ja,
emotionaler
sehr.
Verein, ne?
Du, ich muss sagen, ich war jetzt nicht, ich will nicht sagen, wenn man da Matze Musche sieht, der bei jedem Tor seine Seele aus dem Leib schreit und so. Also, das sind schon so Typen, die dieser Verein auch einfach braucht. Und so einer war ich eben über die, ich sage jetzt nicht über die ganze Zeit, aber über die größte Zeit auch, weil es eben auch Schwierigkeiten mit sich brachte. Dann auch vor allem, ich habe ja ein Jahr früher meinen Abschied bekundet, oder? Das war halt dann auch schwieriger für mich, dann auch diese ganze emotionale Schiene eben da weiterhin mit an Bord zu bringen. Und ich hätte mir gewünscht, in Magdeburg zu bleiben zu dem Zeitpunkt, dass einfach, ja, Robert, bleib so lange du Bock hast und hin und her, oder? Weil ich wusste, ich kann meine Leistung auch jetzt noch bringen. Man sieht es letztes Jahr bei der HSG Nordhorn, wo ich mit 170 Toren in den paar Spielen und jetzt wieder. Also ich wusste, dass ich da auch, ich sage jetzt mal, hingehört habe zu dem Zeitpunkt und auch gerne geblieben wäre. Ja, und dann hat das halt eben leider zu dem Zeitpunkt ein unschönes Ende genommen. Aber ich denke, man kann sich jetzt wieder in die Augen gucken und wie gesagt, ich verfolge den SC Magdeburg nach wie vor sehr, sehr gerne. Und ja, es wird immer ein Teil meines Lebens bleiben.
Haben Sie
Und
es dir denn mal erklärt, warum Sie sich dann für Tim Hornke entschieden haben und gegen dich im Endeffekt?
nie so direkt, also nicht. Ich möchte auch nichts Falsches sagen, falls irgendwer von den Verantwortlichen das hört. Ich kann mich da auch nicht tatsächlich wirklich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Für mich war dann der Zeitpunkt, als das so beschlossen war, dass ich weggehe, habe ich mich auch nicht mehr wirklich drum gekümmert oder bemüht, was dann nach mir und hin und her verpflichtet wird. Das war mir dann eigentlich egal, habe mich dann selber um meine Zukunft dann irgendwie gekümmert.
Ja. Naja, es ist ja, ne, sag niemals nie, vielleicht gibt es ja noch in einer anderen Funktion mal irgendwann ein Comeback. Es wäre
Du,
irgendwie, aus
wäre
romantischer
lustig.
Handballsicht wäre das schön.
Ja, du, es klingt blöd, das Herz hängt immer noch teilweise dort. Und auch wenn es, ja, ich habe einen kleinen Magdeburger Junge hier immer mit dabei, also ja, und der spricht ja auch viel darüber, oder? Er hat ja auch viele Freunde dort kennengelernt und alles. Also ist ja nicht so, dass das jetzt aus der Welt ist. Ich habe mit Dulp, anderer sehr guter Kumpel von mir, der war mein Nachbar in Magdeburg lange, mit dem ich auch einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen da online FIFA zocke oder sowas. Also es ist schon noch eine Nähe dorthin, natürlich. Oder? Und das wird auch mit den Freunden auch hoffentlich immer bleiben.
Erinnerst du dich noch an dein letztes Spiel für den SCM?
Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ja, da, wo ich verabschiedet worden bin, ja. Also an das Spiel selber nicht mehr, aber an die Szene wieder, das Publikum und wie ich da wirklich gefeiert worden bin, das werde ich nie vergessen. Das ist, ich glaube, auch einmalig in der Handball-Bundesliga, wie man dann geschätzte Mitglieder verabschiedet. Das war schon.
Und es gab ja dann noch wirklich das letzte Spiel in Göppingen. Und da hast du auch noch eine sehr spezielle Erinnerung an den Schluss quasi.
Ja, also wie gesagt, das Heimspiel war mega emotional für mich. Ich habe da schon vor dem Spiel geheult. Das war wirklich wahr, ich konnte das gar nicht packen irgendwie. Ja, und dann in Göppingen, ich glaube, ich durfte dann in der zweiten Halbzeit ran zum Spiel. Und dann habe ich, glaube ich, sogar, also ich müsste mich jetzt schon grob täuschen, aber habe ich sogar das letzte Tor für uns per Camper und Leger gemacht.
Das ist schon
Und da,
ein würdiger Abschied, ne? So.
ja, und dann, und Tatsache, von dort an bin ich dann direkt nach Hause, nach Österreich.
Ah, okay, ja klar, Göppingen ist ja der. Ach so,
Ja.
du bist gar nicht mehr zurück nach Magdeburg, sondern gleich in die Heimat, ne?
Na, genau.
Und da war ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, sag mal, jetzt weiß ich nicht mehr, du solltest ja eigentlich gar nicht in Nordhorn landen danach, wenn ich richtig bin, ne? Da gab es ja noch so eine sehr spannende Episode, wo du eigentlich hättest hin sollen.
Ja, da bin ich immer noch dran. Ja, das ist, wir haben re oder ich habe das relativ frühzeitig auch selber gemacht, muss ich zugeben, weil es, da kommt mein Sohn gerade, frühzeitig gemacht, hat jetzt ein Kumpel mit. Entschuldige, ich muss da ganz kurz. Lia, was los? Ja, lass uns später drüber sprechen. Sag ihm morgen Bescheid. Sorry.
Alles gut, alles gut.
Ja. Ja, ich hätte in St. Gallen landen sollen eigentlich und hatte da sogar einen Vertrag unterzeichnet, der dann irgendwie kurioserweise keine Gültigkeit hatte. Keine Ahnung.
Jens Schöngardt ja auch, ne? Ich erinnere mich
Ja,
noch.
Primus auch,
Stimmt, Primož
oder?
Spost auch, ja, gab ein paar. Und was
Genau.
waren das für eine strange Geschichte da irgendwie?
Ja, irgendwie hat man dann gesagt, ja, da fällt die Unterschrift vom Präsidenten, nur der sportliche Leiter habe da unterschrieben und der Präsident wolle das gar. Was? Ja, Leo, ich brauche jetzt kurz Ruhe noch. Ich brauche noch kurz Ruhe, ja, weil ich spreche da, schau mal.
Hey.
Ja, kannst Fernseher einschalten. Ja, ja, nimm was Süßes
Ich
und schau Fernsehen.
würde sagen,
Erzieherisch
dass
einsah.
ne, ja gut, aber jetzt bist du ja wirklich in der Notlage, wenn du uns hier Rede
Ja.
und Antwort stehen musst.
Nee, also ja, irgendwie der Präsident wollte dann oder hat dann das Ganze irgendwie ni nichts gewusst angeblich von dem Ganzen und so habe ich dann Tatsache Mitte Mai ein Anwaltsschreiben bekommen, dass dieser Vertrag nicht gültig ist. Ich habe aber schon Wohnung angemietet und das angemietet und hin und her und versuche Tatsache noch, weil in der Schweiz ist ja alles ein bisschen teurer,
Ja, oh ja.
und hab Tatsache oder bin noch in Kontakt mit dem damaligen sportlichen Leiter und habe halt irgendwie versucht, wenigstens dieses Geld zurückzukriegen, was ich halt einfach schon vorgeschossen habe, oder? Und ja, und im Nachhinein muss ich auch, weil es war so irgendwie so. Ja, ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt damals so war, Enttäuschung so groß nach 10 Jahren Magdeburg zu verlassen, irgendwie so ein bisschen den Hut auf den Profi-Handball zu hauen und eher Richtung Heimat zu gehen und eher so ein bisschen in Richtung Zukunft zu gucken, ob das so der ausschlaggebende Punkt für mich damals war, einfach zu sagen, ich habe, glaube ich, schon im Januar oder im Februar diesen Vertrag in St. Gallen unterschrieben. Das war so irgendwie so die Idee, vielleicht durch diese Enttäuschung eben nicht weiterhin dort zu bleiben, einfach zu sagen, weißt du was, lass uns nach Hause gehen. Und ja, und zu meinem Jackpot-Glück muss ich einfach zugeben, hat sich dann Heiner bei mir gemeldet.
Aber
Und
ja, und dann gab es quasi doch noch ein gutes Ende. Aber die,
genau.
aber war, die, diese Sache, oder also vielleicht weißt du es ja auch bis heute nicht so richtig, aber dieses Ding da in St. Gallen, kann das inzwischen irgendwer erklären, was da wie? Und
Niemand.
der Präsident, der ist aber nach wie vor dort in
Ich
Charge
habe
und leitet den Verein immer noch eigentlich, oder?
keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine
Das
Ahnung.
ist
Ich
ja
habe
so,
mich da auch,
so
ich hatte
komisch.
auch immer noch so einen Hals von und der, ich weiß auch nicht, ich glaube, der ist auch nicht mehr sportlicher Leiter. Bekommt auch ab und zu von mir ein SMS, wo ich dann einfach mal nachfrage, du, wie sieht's denn aus? Oder? Also, es war nicht wenig Geld, was ich da ins Sand gesteckt habe. Oder? Ich hatte ja einen Mietvertrag über ein Jahr unterschrieben und ich bin ja froh, dass mir die Eigentümer damals
Du Scheiße.
entgegengekommen
Oh,
sind.
okay.
Oder? Dass die mir entgegengekommen sind und mir da nur ein bisschen was abgeknöpft haben und dann Gott sei Dank einen Nachmieter gefunden hatten. Ansonsten hätte ich da Länge mal Breite bezahlt. Und ja, das
Wahnsinn,
war
ey.
also, ja.
Wahnsinn.
Nur, und ich muss auch ehrlich, ja, das war wirklich. Eine scheiß Zeit, kann man ehrlich zugeben. Vor allem, du sitzt ja da, eigentlich sagen wir mal so in trockenen Tüchern, weil meine Frau hat früher auch länger in Liechtenstein gearbeitet. Also da wäre es beruflich und alles Mögliche für uns familiennah. Das sind 20 Kilometer, glaube ich, nach Hause. Wäre das auch von dem her top gewesen. Ja, und dann stehst du da am 10. Mai, kann ich mich noch erinnern, bekomme ich das Schreiben plötzlich ohne was da, oder? Wo die meisten Vereine dann eigentlich schon dicht sind, oder?
Ja. Ja, Wahnsinn, ne?
Und
Das wäre, und dann war einfach ein, hat Nordhorn das mitbekommen und gesagt, boah, das könnte eigentlich genau passen, oder wie war dann der, weil das
ja.
war ja echt ein Riesenglück, dass das so ausgegangen ist, ne?
Ja, die sind dann zu dem Zeitpunkt, waren die noch nicht mal sicher aufgestiegen. Also die sind dann irgendwie Mitte, Ende Mai, haben die den Aufstieg fix gemacht. Und dann kam eben der Anruf von Heiner, ob ich mir das vorstellen könnte und hin und her. Und ich muss zugeben, ehrlicherweise, ich habe mich damals, oder mache ich heute auch wenig, mit der zweiten Liga beschäftigt. Und ja, bekam eben den Anruf. Und dann, erst ab dann, habe ich mir so ein bisschen bei der HSG-Seite nachgeguckt und so. Und wer da dann hier alles herum. Ich wusste immer von Nicky Werians, der lange hier gespielt hat, dass der eben hier tätig ist. Ja, und habe mich dann halt näher informiert. Und dann hat er gesagt: Okay, wir sind aufgestiegen, hast du Bock und so, oder? Und er könnte mich ganz gut vorstellen in deren Mannschaft. Ja. Wurde dann 4 Tage hier eingeladen, wurde gleich herzlichst empfangen und hin und her und dann,
Vier
ja.
Tage Probetraining, oder?
Nee, kein Training. Ich war im Schwimmbad, ich war im Schwimmbad und habe die ärztlichen Untersuchungen gemacht, und ja, habe dann meinen Vertrag hier unterzeichnet.
Cool. Und deine Frau, du hast
Genau.
eben schon gesagt, also da wäre es beruflich auch leichter gewesen. Ich meine, ist ja doch eine ganz, ganz andere Ecke, St.
Komplett.
Gallen, und dann auf einmal da, ich weiß nicht, 500 Kilometer nördlich.
No.
Wie habt ihr das alles so schnell? Konnte sie das für ihr Leben und was sie so regeln musste, auch einigermaßen schnell hinkriegen?
Ja, du, ich muss auch zugeben, meine Frau war die letzten Jahre, also seit der Schwangerschaft, sage ich jetzt mal so, dann Studentin, die hat dann wieder angefangen zu studieren, über Fernuni auch. Und für mich war es auch ganz wichtig, oder ich wollte das auch nicht. Sie hat auch in Magdeburg gearbeitet, bevor unser Sohn zur Welt kam. Und ich fand das halt ganz cool, dass wir diese Möglichkeit haben, dass sie zu Hause bleiben kann. Und so hat eben unser Junge immer jemanden um sich, der eben, wir hatten keine Großeltern in der Umgebung und hin und her, und fand das ganz wichtig und auch schön für unseren Sohn, dass er halt immer die Mama um sich hatte und eben, ich sage jetzt auch, die finanziellen Möglichkeiten da waren, dass sie das nicht muss arbeiten. Ja, und jetzt sind wir hierher gezogen und jetzt hat sie aus Eigeninteresse, weil sie einfach wieder, weil unser Kind alt genug ist und alles, einfach wieder so ein bisschen anfangen zu arbeiten.
Und haben wir ja eben auch live mitbekommen, dass du das mit der Erziehung mit Hilfe des Fernsehers auch gut
Ja,
hinkriegst.
das ist eine
Nein, das ist
Ausnahme.
jetzt gemein, das glaube ich, das glaube ich. Du bist
Nee.
ja auch ein absoluter Familienmensch, ne? Das wurde mir
Ah,
so
voll.
noch auf den Zettel geschrieben, dass dir das
Ja.
ganz, ganz wichtig ist.
Ja, also das ist für mich, meine Frau ist der Fels in der Brandung bei mir und mein Sohn ist mein bester Kumpel. Also ja, das
Cool.
ist so von Anfang an immer so gewesen. Wie gesagt, meine Frau war immer schon meine beste Freundin und ja, und so
Geil.
kann man sich auch mal blöd anlabern, aber man verträgt sich auch dann schnell wieder. Also das ist schon sehr cool alles.
Du, was hast du eigentlich nach der Karriere vor? Also ich hoffe, das habe ich dir damals in Göppingen ja auch gesagt, dass ich sehr, sehr hoffe, dass wir dich weiter in der Bundesliga sehen, dass du zurückkommst. So ist es ja dann zum Glück auch echt passiert. Was hast du vor, wenn dann mal nicht mehr? Du bist jetzt 35, wenn ich richtig bin, ne?
Genau, gerade geworden.
Oh, wann hattest du Geburtstag? Ich bin.
25. November.
Okay, dann kann ich gerade noch nachträglich gratulieren. Das ist ja noch so scheiße, es sind so viele
Ah ja,
Daten.
ach, alles gut, alles gut.
Ja, aber was hast du denn vor? So in, ja, ich schätze mal, ich hoffe, 3 Jahre oder was stecken ja noch in dir. Was willst du denn danach machen?
Ich hoffe 4 noch, aber
Vier?
ja, das ist, ja, mal sehen, je nachdem, was der Körper sagt und wie es halt, das hat man eh nicht in der Hand. Ja, das ist eine gute Frage, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich bin ja auch nur ein Mensch und teilweise kriegt man dann auch so Ängste oder schlaflose Nächte, wo man dann, was mache ich dann in Zukunft? Ich kann ja nichts anderes und hin und her. Nee, man hat halt dann immer so ein bisschen Sorge, wenn man doch, ich sage jetzt mal, als Berufsanfänger dann irgendwie 38, 39 ist. Ich habe zwar studiert, ich habe Sportmarketing studiert, mache jetzt aktuell noch ein Medienmanagement-Studium. Ja, ich kann mich irgendwie überall sehen. Ich könnte mich gut vorstellen, in einem Verein da sportliche Leitung oder Marketing oder so Geschichten. Ich kann mir natürlich auch bei den Medien ganz gut, würde ich gerne machen, ob sich die Leute mich da gut vorstellen könnten, das weiß ich nicht. Aber
Na, du bist ja
es
ein
ist ja.
unterhaltsamer und sympathischer Typ. Das ist schon mal die halbe Miete in den Medien, würde ich behaupten.
Dankeschön. Ja, unser Physio in Magdeburg hat immer gesagt: Hey Robert, du hast ein typisches Radiogesicht.
Das habe ich über mich auch schon mal gehört und es hat trotzdem funktioniert, kann ich dir
Ja,
sagen.
nee, das ist alles so vorstellbar. Ich bin sehr ernährungsinteressiert, ich bin sportinteressiert, generell alle möglichen Sportarten, so, also irgendwie sehr breit gefächert. Was ich am Ende dann mit dem Studium oder wie dann sowas läuft mit Bewerbungen schreiben oder keine Ahnung,
Ja.
das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ja, am Ende muss man halt auch gucken, dass man Kontakte pflegt und
Voll.
auch am Ende auch, wo man dann wirklich Tatsache am Ende landet und sagt, okay, hier will ich leben. Und ich habe uns jetzt so kennengelernt, dass wir als Familie offen für alles sind mit Wohnen und Hinziehen, weil am Ende kann man sich's überall schön machen und ja,
Habt ihr ja
das werden wir
jetzt
dann alle.
bewiesen, ne? Das Nordhorn war ja auch Holterdiepolter und hast ja vorhin schon erzählt, ne? Dass ihr jetzt da
Ja.
total heimisch seid.
Sonst werde ich halt Bauarbeiter oder sowas. Das fände ich auch mega interessant. Weißt du, sowas, wo du am Ende des Tages machst du eine Mauer und
Da
siehst dir ein
steht was
Ergebnis,
da,
oder?
ne? Ja,
Genau.
da passiert
Das
was, ja.
fände ich sehr cool. Und ich habe jetzt über die Bauphase ganz viele Bauarbeiter kennengelernt. Die haben mir alle davon abgeraten.
Ich glaube, es ist ein ganz, ganz harter Job, der es auch mit
Na.
Nachwuchs schwierig hat, aber man erschafft immerhin was. Eigentlich ja aus
Ah,
dem
das.
Nichts, in Anführungszeichen, ist cool.
Genau. Und das finde ich halt mega, oder? Irgendwo was zu erschaffen. Das hat sich über meine ganze Handballkarriere irgendwo so durchgezogen, dass ich da irgendwo was mitbewirken will.
Ja.
Und ja, und irgendwie will ich das auch dann auch nach meiner aktiven Karriere. Immer natürlich im Handball auch verbunden, egal in welche Richtung es geht. Ich bin da sehr auf Jugendliche, was ich da gerne weitergeben möchte, wo ich irgendwie helfen kann. Ja, vielleicht irgendwann mal ein Buch schreiben oder so, keine Ahnung.
Und zieht es dich denn wieder nach Österreich zurück oder dann doch eher in Deutschland bleiben, oder?
Nee, ja, nee, Österreich nicht unbedingt, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde es cool, mal so eine Woche, zwei dort zu sein und so. Aber dann, wie schon vorhin erwähnt, wenn wir ein schönes Eigenheim oder Zuhause hat, dann fühlt man sich überall wohl. Und da sind wir eigentlich relativ offen für alles. Mein Traum war früher immer mal nach Amerika auszuwandern oder sowas, irgendwo nach Vegas oder Miami oder sowas. Das
Geil.
fand ich ganz cool.
Aber
Die
da ist
zwei
mit
Städte.
Handball schwierig, ne? Ich glaube, mit Handball sind die Abis noch nicht so
Ja,
weit.
ich muss jetzt Tatsache Kontakte knüpfen. Ich kenne ja Gary Heinz ein bisschen, der für die Amis auch tätig ist,
Ja.
spielt und die haben wir ja in der Gruppe gezogen, bei
Ah,
der WM.
okay.
Na? Ah
Da
ja.
kannst du schon erste Mal die Fühler ausstrecken, quasi.
Ja, und sonst Australien oder sowas. Meine Mutter ist Australierin.
Deine Mutter ist Australierin. Ah,
Die
das wusste ich
ist
überhaupt
Australier.
nicht. Ach,
Ne?
krass.
Die ist Australierin und da habe ich mir Tatsache mal die E-Mail-Adresse von dieser College-Mannschaft da mal notiert, wo ich glaube auch, war nicht sogar Michael Roth dort mal Trainer bei
Oh,
Sydney?
ist das? Der war ja gerade jetzt hier im Nahen Osten, aber hat das dann, glaube ich, auch wegen
Genau.
Corona. War der auch mal in Australien? Wahnsinn, da.
Ich glaube, der war in Sydney, glaube ich, bei dieser College-Mann oder diese Studentenmannschaft, was da auch bis im Globe-Event da immer mitspielt und so. Und ja, da
Ach,
habe ich mir
krass.
mal notiert und so Sachen. Also, wie gesagt, wir sind für
Ey,
alles offen. Also.
du hast aber, also von Vegas bis Sydney, das ist gut. Also da sind wir wirklich klar, dass es die ganze Welt werden kann.
Ja, es kann von mir aus gerne. Wie gesagt, das Leben ist zu kurz, immer an derselben Stelle zu sitzen. Und wie gesagt, wir sind da auch als Familie sehr, sehr offen für das Ganze.
Wahnsinn. Baut sich ein Haus in Nordhorn und träumt von Australien. Das
Ja, du,
sehe
meine Mutter hat den 60er im September gefeiert, letztes Jahr, und ist dann alleine, wenn meine Mutter ist alleine zu ihrem Geburtsort geflogen und hat dort dann, haben wir immer Video gechattet und hin und her und das war schon schön.
Und wie kam das bei deiner Mutter, dass sie dann nach Österreich kam?
Ja, die sind dann mit meinen Großeltern mit 6 oder als sie 6 oder 7 war, nach Hart gezogen.
Ach krass, okay.
Ja, und dort halt dann. Ja.
So weit um die Welt. Ich kann mir das irgendwie. Ich habe krassen Respekt vor den Leuten, die sowas machen. Ich könnte mir das irgendwie nicht vorstellen. So
Okay.
weit weg von da, wo ich herkomme. Finde ich echt bewundernswert. Krass.
Du, wir sind's gewohnt, weißt du? Wir sind seit 12 Jahren, also meine Frau und ich seit 12 Jahren, zu zweit unterwegs, mehr oder weniger ständig nur über diese Videotelefonie mit der Familie zusammen. Ja, wir sind es gar nicht anders gewohnt eigentlich,
Okay.
oder? Und wenn man sich dann sieht, dann ist es alles herzlich und lieb und hin und her. Aber wie soll ich sagen, mittlerweile haben wir auch, ich habe ja 3 Brüder, haben alle eigene Familien und eigene Kinder. Also da findet sich auch schwer Zeit, dass da mal alle unter einen Hut kommen.
Krass, krass. Also das müssen wir auf jeden Fall beobachten, wo es dich noch hinträgt. Ich habe jetzt gerade noch eine weitere Sprachnachricht bekommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen risky, weil ich sie selber nicht gehört habe. Aber da sie von Nicola Billig kommt, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, würde ich die gerne noch reinnehmen. Ich schätze mal, da
Ist
geht es ums Thema Nationalmannschaft.
die neu oder was?
Die ist gerade erst reingekommen. Wir hören jetzt
Hat
einfach
er
mal.
nichts, hat er nichts Besseres zu tun?
Vielleicht erklärt er auch das in der Sprachnachricht. Wir hören
Der
mal
beschimpft
rein.
mich sicher gleich.
Servus Robert, ich hoffe, es geht dir gut und du hast gerade viel Spaß beim Podcast. Ich wurde darum gebeten, den Zuhörern einen kurzen Einblick bzw. eine kleine Geschichte von dir zu erzählen, wie du dich so bei der Nationalmannschaft verhältst. Und ja, ich fange mal an. Also Robert ist für mich immer so ein Phänomen gewesen, wenn ich ehrlich bin. Seitdem ich eigentlich in der Nationalmannschaft bin, sehe ich ihn oder habe ich ihn meistens nur beim Essen, beim Video oder beim Training gesehen. Ab und zu mal beim PlayStation-Spielen. Ansonsten verbringt er extrem viel Zeit im Zimmer. Wenn ich ihn frage, was er macht, ist die Antwort meistens schlafen oder Serie gucken. Aber das Lustige dabei ist, sobald es ins Training geht, siehst du ihn, wie er in den Bus kommt und er sieht immer richtig müde aus und dann fragst du, hey Robert, was ist los? Die Antwort ist meistens, boah, ich bin so kaputt, ich kann nicht mehr, ich bin zu alt für den Blödsinn. Und das Witzige dabei ist, sobald er die Halle betritt, spätestens nach dem Aufwärmen, wenn er den Ball in die Hand bekommt, verwandelt sich Robert in einen wieder in ein Kind und da sieht man, wie viel Spaß ihm der Handball wirklich noch bringt und er läuft herum, als hätte er ja, Energie für den ganzen Tag und das fand ich immer extrem witzig bei ihm, dass der Handball ihn einfach wirklich dann zu dem verwandelt, was er im Herzen eigentlich wirklich ist. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, man hört sich bzw. sieht sich hoffentlich mal bald wieder. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank, ey, an Nicola
Danke,
Bielik.
Nico.
Aber sehr geil. Bist du wirklich so eine Trantüte
Ja, vielleicht so wie Nico sagt, vielleicht lasse ich ja die ganze Energie vom Tag in diesen 90 Minuten Training aus. Ja, also ich kann da schon Tatsache zum Kind wieder werden. Ja, das ist halt, ja. Ja, wie soll ich sagen? Vielleicht funktioniert es deswegen noch so gut, wie es funktioniert aktuell, weil ich einfach noch ja, so viel Freude und Liebe für das Ganze habe.
Willst du, also jetzt Corona mal ausgenommen, willst du für Österreich eigentlich auch noch ja so lange spielen, wie du im Verein spielen willst? Oder ist das auch eine Überlegung, dann irgendwann zu sagen, vielleicht ist die Extrabelastung dann zu hoch?
Nee, also ich. Wie soll ich sagen, vielleicht bin ich da jetzt wieder ein, wie sagt man, Gegenströmungsschwimmer, wenn man so schön sagt. Ich liebe es zu spielen und von mir aus könnten wir jeden zweiten Tag spielen, weil ich finde, es gibt nichts Geileres, wie auf der Fläche zu stehen und um Tore und Punkte zu kämpfen mit den 16 Mann von seiner Mannschaft. Und ja. Ist besser und macht mehr Spaß als Training auf jeden Fall. Ich habe Tatsache mal darüber nachgedacht, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden, habe aber dann von Pajo den Verbot bekommen. Der hat dann, nee,
Das ist
es,
ein guter
ich muss auch,
Nationaltrainer.
ja, ich muss auch zugeben, auch so wie so Jungs wie Nico oder sowas, die dann Ich meine, Nico ist auch schon länger jetzt dabei aber jetzt bekommt er mehr Verantwortung und fügt sich da auch extrem gut und ist, wie ich finde, für seine jungen Jahre ein mega Kapitän auch und auch meiner Meinung nach zu Recht auch. Ja, hat das halt für mich auch mega viel Spaß gemacht, diesen Jungs einfach zu helfen oder einfach auch mitzuspielen und ja, vielleicht halten die Jungs mich jung, ich weiß es nicht, aber es macht mir mit Jungs wie Nico Bielik oder auch Sebastian Frimmel mega viel Spaß deiner Nationalmannschaft. Und das ist einfach eine, wie soll ich sagen, eine gelungene Abwechslung zum Liga-Alltag. Und ja, und durch die Jungs und durch den Verbot vom Nationaltrainer habe ich mich entschieden, solange ich selber noch Profi bin und mit allem, was ich habe, dabei bin, möchte ich da auch Österreich natürlich helfen.
Sehr cool. Und wird das schon auch, ich meine, ist ja absehbar, er ist ja noch jung, aber trotzdem schon so unfassbar gut, aber es wird schon so sein, ne, dass Nikola Bilic der Mann ist, der die österreichische Nationalmannschaft ganz viele Jahre jetzt anführen wird, so, oder?
Ja, also auf jeden Fall und ich hoffe es auch und er macht das trotz, wie du sagst, er ist ein Mega-Spieler, also er hat ja alles, was man irgendwie auf dieser Position braucht und nicht umsonst wurde der gejagt von allen. Also wie gesagt, ich habe ihn auch schon mal gefragt, ob er zu uns kommen möchte. Ja, da hat er lächelnd abgelehnt.
In Magdeburg damals oder nach
Nee,
Nordhorn oder wie?
Nordhorn, Nordhorn,
Ui, okay, ja.
Nordhorn.
Ist, glaube ich,
Ja, aber
schwierig,
das
von
ist
Kiel nach Nordhorn zu wechseln.
ja, das sind immer nur, aber so Faxen, wo man so untereinander, wie gesagt, das siehst du selber, was ich von ihm halte, rein sportlich und natürlich auch menschlich. Er ist nicht nur sportlich sehr, sehr weit, sondern auch einfach vom Kopf her für das junge Alter. Also wenn ich da zurück überlege, wie alt ist er jetzt? 23? Oder 24, irgendwie so. Er hat ja auch gerade Geburtstag, das weiß ich, aber wie alt, wie gesagt, bei ihm könnte man sich irren. Manchmal, wenn du mit ihm sprichst, glaubst du, der ist 35 und dann guckst du auf seinen Reisepass, oh, der ist erst 24 oder so, oder? Ja, und da siehst du ja selber schon, was ich von ihm halte, wenn ich ihn gerne in meiner Mannschaft haben wollen würde. Finde ihn einfach mega und ich glaube auch und ich hoffe auch und ich denke auch, dass er das auch in Zukunft, auch nach meiner Zeit, hervorragend machen wird.
Also ich denke, da musst entweder du nach Kiel nochmal gehen zum Ausgang der Karriere, sonst musst du, glaube ich, eher sonst wird das nur in der Nationalmannschaft was. Hab ich so mein Gefühl,
Ja.
dass du mit ihm zusammenspielst.
Aber das ist auch cool. So zum, weißt du, manche treten kürzer zum Ausklang und noch so zum Ausklang nach Kiel, das klingt auch nicht so
Kann man mal
schlecht.
machen, oder? Nochmal eine
So.
Meisterschaft und vielleicht eine Champions League mitnehmen.
Ja, würde ich nicht nein sagen.
Sehr schön. Robert, vielen, vielen Dank. Wir machen noch mal ein ganz kurzes Break, dann habe ich nur noch die
No.
sieben schnellen Fragen in Hand aufs Herz an dich.
Okay.
Robert, wann ist denn Österreich mal so weit, dass ihr eine EM oder WM gewinnen könntet im Handball?
Ui.
Werden wir das noch miterleben?
Schwierig. Vielleicht, wenn die ganzen großen Nationen absagen. Nee, wird sehr unwahrscheinlich.
Ihr werdet eine Wintersportnation bleiben, mutmaßlich in Österreich, ne?
Leider, ja.
Das ist wahrscheinlich so. Es war ja gerade Nikolaus. Hast du deinen Handballschuh vor die Tür gestellt? War was drin?
Ja, und ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, weil ich habe ein Parfum bekommen. Da habe ich ja ein bisschen an meiner Körperhygiene gezweifelt, aber nee, ist nicht so. Ich habe Parfum und ein Duschgel bekommen.
Ich glaube aber, Parfum ist wirklich lieb gemeint. Ich glaube, wenn es ein Deo gewesen wäre, dann hättest du dir Gedanken machen
Okay.
müssen. So finde ich, ist da immer die Unterscheidung. Hast du auf österreichischen Lieblingswort?
Oh. Ja, aber ja, nicht wirklich eigentlich. Mein Dialekt ist ja speziell und bei uns sagt man, wenn was gut gewesen ist, wenn was gut war, sagt man Gurksi. Es ist Gurksi.
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 Ach so, quasi gut gewesen, so ganz krass
Genau.
zusammengeschrumpft.
Es ist gut gewesen.
Okay. Dann nehmen wir mal das mit und Ka Kampfmannschaft wird mir wieder bleiben aus diesem Gespräch. Wir hatten das Thema vorhin schon mal ganz kurz. Du bist ja einer der Top-7-Meter-Schütze der letzten, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber du hast ja so viele 7 Meter reingehauen. Hier hören ja viele Hobby- und Amateurhandballer zu. Kannst du denen ein paar Tipps geben? Wie wirft man den guten 7 Meter?
Augen zu und durch. Nee. Ich habe mir selber von meiner Frau sagen lassen, Robert, zuerst täuschen. Also antäuschen, weil sie hat irgendwie erkannt, dass ich, wenn ich auf den Schnellen werfe, oftmals scheitere. Und am besten versuchen, durch eine Wurftäuschung den Torhüter ein bisschen aus der Balance zu bringen und dann halt gucken, wo der Platz ist und dann reinschmeißen.
Was ja genau das Gegenteil ist von Augen zu und durch. Mich würde mal deine Meinung interessieren zu dem besten Außenabwehrspieler, weil außen, das geht ja oft so unter, ne? Also gibt es gute Außenabwehrspieler? Gibt es einen, wo du sagst in der HBL, gegen den, der stand mir irgendwie immer so auf den Füßen oder macht im genau richtigen Moment noch den Winkel eng? Gibt es jemanden, wo du sagst, das ist ein richtig guter Außenabwehrspieler?
Abwehrspieler, also
Ich weiß,
wenn
es
ich
klingt
gegen
kurios, weil die Außen ja oft mit Abwehr gefühlt nicht so viel zu tun haben. Aber gibt es da einen, den du
sag
rausziehst?
das nicht, wir sind immer der Arsch am Ende, weißt du? Nee, ist schwer, ist Außenabwehrspieler. Also, wenn ich beeindruckend fand, Tatsache, was jetzt so Steals und Timing an den Steals angeht, war Marvin Sommer tatsächlich, fällt mir jetzt auf die Schnelle ein.
Gummersbach.
Genau, der hat unglaublich viel oder gutes Timing beim Bälle klauen gehabt. Ich habe tatsächlich einen, wo ich sehr gut fand und auch sehr körperlich, war Dragos Opreja.
Ich
Der
kenne
war
den Namen, aber wo hat er gespielt? Ich weiß gar nicht
Göppingen.
mehr.
Göppingen.
Ah, ja, das ist ja,
Ja.
glaube ich, sogar der, ist das nicht sogar der Göppinger gefühlt, ach, auch ganz, ganz viele Spiele, ne? Entweder
Ewig lang,
Rekordschütze in der Liga oder irgendwas
ja.
ist der, glaube ich, sogar
Ja, der.
Rekordspieler bei Göppingen.
Der war da sehr gut und hatte da wirklich ein gutes Timing, auch einfach so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Hat wirklich so, was mir jetzt einfällt in meiner Karriere, sehr, sehr gut gedeckt, wie ich finde.
Super, siehst du? Dann, auch wenn es ein bisschen absurde Vorstellung war, wir haben ja doch eine Antwort gefunden. Hattest du ein Vorbild, von dem du dir handballerisch Sachen abgeguckt hast?
Ja, also ich. Ja, eigentlich schon. Also für mich war Talant Duschibajew immer so ein Vorbild. Von dem habe ich meinen Knickwurf abgeguckt und antrainiert. Und so von außen war natürlich Kretzsche war sehr beeindruckend für mich. Das war und ich durfte leider nicht mehr mit Kretzsche spielen und auch nicht gegen ihn. Da war leider schon, er hat seine Karriere beendet, aber wen ich noch genießen durfte, war Lars Christiansen. Den fand ich
Der
als
ewige Flensburger
Handballer,
Linksaußen.
na, den fand ich als Spieler unglaublich, als Gegenspieler mega sympathisch und die Leichtigkeit, wie easy das alles bei dem aussah, das war fand ich beeindruckend und da war er schon so eines meiner größten Vorbilder.
Sehr cool. Jetzt ja auch so in beratender Funktion bei Flensburg wieder so ein
Ja,
bisschen zurück in der Liga.
Gott sei Dank.
Ja. Sehr cool. Robert, dann nur noch eine allerletzte Frage. Wen würdest du denn uns denn mal als Gast empfehlen? Wen sollten wir mal einladen zur Hand aufs Harz?
Hand aufs Harz. Egal wen. Also meinst du schon Handballer, oder?
Ja, die meisten schlagen den Handballer vor, aber vielleicht hättest du, also
Ja.
irgendwas mit Handball macht es natürlich leichter, dann weiß ich, worüber ich
Ja.
mit dem Menschen reden kann.
Ja, lass mich überlegen. Soll es unterhaltsam sein oder seriös?
Gerne unterhaltsam.
Dominik Kallerfuth ist ein sehr unterhaltsamer Junge.
Okay.
Auch von hier, von Nordhorn. Ja, die Klammer. Muss,
Muss nebenher noch ein bisschen die Kids bespaßen.
ja,
Sehr
ja,
schön.
da irgendwas. Nee, und sonst Marco Besiak. Ich glaube, das wäre interessant.
Ah ja, okay. Ihr
Marco
wart ja auch
Besiak.
ewige Jahre zusammen in
Ah,
Magdeburg.
Genau, also den finde ich mega interessant. Und Stian Tönnesen.
Den, oh Gott, jetzt bin ich.
Aber der ist jetzt Trainer in Malmö mittlerweile.
Okay.
Mit dem habe ich ja in Magdeburg zusammengespielt
Ah,
auch. Ja. Ja.
okay. Jetzt,
Der ist auch. Ja.
okay. Und du hast.
Aber ich glaube,
Ich dachte jetzt
bitte?
eher, dass du mit einem, ich dachte jetzt eher, dass du mit einem deiner hier Tulpe oder Nico Billig oder so, mit einem deiner
Aber ich dachte mir,
Paar.
sag ich dir ehrlich, das wären meine ersten gewesen, aber ich dachte mir, die waren sicher schon.
Ist zu. Nee, habe ich beide in der Tat noch nicht
Nein.
gehabt. Müssen wir
Okay,
mal,
also
vielleicht wird das noch.
dann auf jeden Fall beide zu empfehlen. Und wenn du nochmal einen sauwitzigen Jungen willst, Sebastian Frimmel von Kadetten Schaffhausen.
Aha, ja. Mit dem du in der
Der kann ja auch.
Nationalmannschaft zusammenspielst, ja.
Genau, der kann das sicher auch. Mit dem hast du sicher auch Spaß.
Okay, sehr geil. Robert, vielen, vielen Dank. Ich entlasse dich jetzt gerne ins Kindersitting wieder. Ich glaube,
Ich muss kochen jetzt.
dein Sohn braucht dich. Genau, und du bist ja auch der Koch, hast du mir erzählt, der
Ja,
Familie. Sehr cool.
Montag und Dienstag.
Vielen, vielen
Alles
Dank,
klar.
dass du dir hier die Zeit genommen hast. Vielen Dank an euch fürs
Gerne.
Zuschauen. Das war's bei Hand aufs Herz. Gerne weiterempfehlen, gerne uns ein Abo dalassen. Dann wächst unser Podcast hier noch ein bisschen weiter. Macht's es gut. Ciao, ciao.